Herr Dr. Wörl, die Wahl zum Goldenen Blogger 2021 kommt ja in großen Schritten näher. Wir müssen diese K-Frage endlich anfassen und klären.
Ja, Herr Dr. Remford, ich weiß nicht, was es da zu klären gäbe. Es war schließlich schon immer so, dass das Familienoberhaupt diese Entscheidung getroffen hat. Da gibt es eine historische Tradition, Familienwerte und so.
Aber Herr Dr. Wörl, wollen Sie mir jetzt ernsthaft mit Tradition kommen? Was ist denn, wenn die Leute mal was anderes wollen, ne? Seien Sie doch mal offen für Veränderungen. Bringen Sie doch mal ein bisschen mehr Würze und Farbe in die ganze Sache. Warum muss es immer so hell sein und sich ziehen wie Kaugummi?
Mehr Würze? Denken Sie, ich bin nicht offen für Veränderungen, nur weil ich in der K-Frage auf die in meiner Familie seit Jahrhunderten gepflegten, alten, traditionellen Werte setze und Ihre disruptiven Querschüsse als das entlarve, was Sie sind, Ideen eines Käskopfs. Kommen Sie endlich mal von Ihrem hohen Ross herunter. Wir werden am Abend der Verleihung des Goldenen Bloggers in der K-Frage das bewährte Vorgehen beibehalten. Das K, also der Käse auf der zeremoniellen Gewinnerpizza, war und bleibt Mozzarella. Sie können ja später meinetwegen noch etwas von Ihrem Gouda darüber streuen.
Na gut, okay, damit kann ich leben. Ist am Ende ja eh alles Käse.
If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
Methodisch Inkorrekt, Folge 189 vom 20.04.2021, direkt vom Käserand der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Käskopf, Reinhard Remford.
Guten Tag.
Und ich bin der Pate der Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf. Hallo, mein lieber Padawan.
Hallo.
Ich habe richtig Bock auf Wissenschaft, muss ich sagen. Weiß gar nicht warum. Ich habe heute richtig Bock auf die Sendung.
Wahrscheinlich, weil du so wie ich auch den Livestream gesehen hast.
Von der Landung? Nicht von der Landung, vom Flug. So muss
und
man ja
der Landung.
Ja, stimmt, ja. Also alles andere wäre kein Erfolg gewesen. Nein, sie haben, glaube ich, vorher schon. Also wir reden natürlich von unserem lieben Mars-Helikopter, der gerade eben, wir nehmen ja immer einen Tag vorher auf, gerade eben, kann man sagen, vor wenigen Stunden geflogen ist. Und dann haben wir die Live-Sendung gesehen, wo gezeigt wurde, wie der Downlink der Daten vom Mars ankam. Das war schon ganz lustig, muss ich sagen.
Und Bilder.
Und Bilder also, sofort, ne? Das ist ja das Erstaunliche. Ja. Ne? Also man kann ja jetzt nicht so eine rasende Internetverbindung zum Mars erwarten, wie wir sie hier in Gelsenkirchen beispielsweise haben, im Internet.
Und so stabil.
Wellnessort Gelsenkirchen und so stabil, genau. Aber von dem Moment, wo sie gesagt haben, okay, wir sehen, dass die Werte nominal sind, also dass alles da ist und es gut aussieht, dass die Sequenzen durchlaufen wurden, dann waren halt wenige Minuten, dann kam dieses Profil, was glaube ich ein Höhenprofil war, ne? Also wo hat er, also ein Zeithöhendiagramm sozusagen, wo du siehst, wie die Drohne oder der Helikopter aufgestiegen ist und dann auf 3 Meter kurz geschwebt ist und dann wieder gelandet ist. Das hat ein paar Minuten gedauert, bis die Daten da waren. Und dann noch mal ganz wenige Minuten, dann hat man als erstes das Bild gesehen, wie heißt der nochmal? Ingenuity, ne? So genau. Nach unten fotografiert hat. Und man hat seinen Schatten auf der Oberfläche des Mars gesehen. Und dann wiederum ganz plötzlich danach die ersten Bilder, die gezeigt haben, wie der Rover den Helikopter fotografiert hat, mitten im Flug. Das fand ich schon erstaunlich, wie schnell die Daten da waren.
Ja, war aber sehr cool zu sehen. Ich fand die Spannung cool, weil die moderieren sich ja vorher einen Toten, ne? Und so, das ist sehr, sehr amerikanisch, dass die sich an so Zahlen aufhängen, ne? Und so eine, aber es wahrscheinlich wäre es hier in der Berichterstattung genauso, dass sie sich eine Sache raussuchen, ich weiß gar nicht mehr, wie schnell sich dieser Rotor jetzt dreht, 200, aber ich weiß, dass es
200.000 Mal pro Minute, ja.
Ja, ich weiß, dass es unglaublich oft gesagt wurde in dem Stream. Das müssen Sie sich vorstellen. Wow, Wahnsinn! Das haben sie sehr, sehr hart und oft unterstrichen, aber insgesamt war es sehr schön. Ich fand es sehr schön, dass sie mit der Moderation und allem komplett aufgehört haben in dem Moment, wo es halt wurde, in Anführungszeichen. Ja. Und da tatsächlich einfach still war. Ich habe schon so gedacht, ist mein Ton weg oder so?
Ja, aber ich fand es ganz sympathisch, muss ich sagen, wie das präsentiert wurde. Auch diese Kommentatoren waren, man merkte denen dann an, dass das halt nicht irgendwelche professionellen Moderatoren waren, also insbesondere die von der NASA-Seite, sondern die dann auch wirklich nervös waren. Die haben nicht durchmoderiert, genau wie du gesagt hast, als dann die neuen Daten reinkamen oder als Mission Control dann irgendwelche Durchsagen gemacht haben, dass irgendwas nominal war. Dass die dann nicht einfach weiter moderiert haben, sondern selber gestockt haben und gesagt haben, so jetzt will ich mal eben zuhören, wo stehen wir, wie sieht's aus. Das macht's, fand ich sehr, sehr sympathisch, fand ich ganz gut, muss ich sagen.
War auf jeden Fall ein schönes Ding. Also, ne, das heißt, wir sind die Ersten, die ein UFO gebaut haben.
Stimmt, ja. Ja, bin mal gespannt, welche Bilder davon jetzt noch kommen. Ist ja eher so ein eine Tech-Demo, wenn man so will. Ne? Ja. Ja, okay, das könnte man, dann, das wäre noch ein bisschen härter formuliert. Ich hätte jetzt so eher gesagt, Tech-Demo ist ja, für weitere Missionen wird es ja wahrscheinlich ganz spannend sein, wenn jeder immer so einen kleinen Helikopter dabei hat zum Scouten, aber jetzt hier werden wir jetzt nicht viel von der Oberfläche uns angucken, da haben wir ja länglich drüber gesprochen.
Ja.
Aber ich fand es auch klasse,
das, ja. Sag mal so, wäre das von SpaceX gewesen, hätten die wahrscheinlich noch so einen Mini-Tesla mit hochfliegen lassen.
Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Das war ja schon dadurch, dass sie ja noch Flügelfolie, hätte ich bald gesagt, aber Stoff war es ja, von den Wright-Brüdern dabei haben, ist ja schon ein bisschen Arsch auf Show gemacht, muss man ja schon sagen.
Das stimmt.
Und wurde heute bei der Siegesansprache dann auch nochmal erwähnt, wie die Wright-Brüder, was hätten sie oder was haben die wohl gemacht nach ihrem ersten Flug? Ja, sie sind natürlich sofort wieder an die Arbeit gegangen und haben weitergearbeitet. Die Mission war noch nicht zu Ende. Und genau so werden wir es jetzt auch machen. Wir werden heute vielleicht ein bisschen feiern, aber es geht sofort weiter. Wir müssen weiterarbeiten. Aber apropos Siegesansprache, das fand ich fast das Lustigste an dem Video. Die gute Dame, die sozusagen die Bewertung machen musste, in dem Moment, wo klar war, okay, hat geklappt, konnte sie ja diese, sagen wir mal, Erfolgsmeldungen an ihr Team geben und so, super, ihr habt toll gearbeitet, wir feiern heute ein bisschen und dann geht's wieder in die Arbeit. Sie hatte aber natürlich auch ein anderes Skript vorbereitet.
Das habe ich gesehen. Das hat so ganz schön zerrissen.
Theatralisch,
ne?
Vor dem Team zerrissen. Ich glaube, jeder wusste genau, was das für eine Sprache war. Also diese Ansprache, wo sie dann gesagt hätte, dass wir überhaupt schon da waren, war ein Erfolg und wir können jetzt aus den Daten was lernen und wir werden das Fundament sein, auf dem weitere Missionen dann Erfolge feiern werden.
Es gibt hier keine Verlierer.
Ja, genau. dass die Rotorblätter sich gedreht haben, war ja eigentlich schon 100% Mission Erfolg. Ja. Das war lustig, ne? Also, ja, aber ist ja klar, dass man solche Dinger in der Schublade hat.
Ja.
Glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass das auch bei der Mondmission natürlich bei Apollo 11, bei der erfolgreichen Landung, auch in der Schublade die Rede gab, was der Präsident gesagt hätte, wenn es nicht geklappt hätte. Das fand ich ja schon so ein bisschen gruselig.
War die nicht sogar schon voraufgezeichnet? Haben wir uns die nicht sogar angeguckt? Oder angehört?
War die sogar? Ah nee, ja, die haben uns angeguckt, aber das war nur die geschriebene Text und dann war das so ein Deepfake. Also die haben die Sprache von ihm genommen und Bilder von ihm und ja, das stimmt. Ja, das ist gruselig.
Ja.
Das schaudert mich schon wieder.
Ja. Ich finde es ja witzig, wenn man sich so ein bisschen anguckt, dass diese Drohne oder also dieser Helikopter fast die Regeln hier in Deutschland erfüllt. Ne? Also weit genug weg von Menschen, weit genug weg von Stromleitungen, keine Besiedlung
sein. Ne? Muss sehr leicht sein, genau. Wenn sie schwerer und eine bessere Kamera hätte, dann müsstest du schon einen Führerschein haben. Ja, das hab ich da wurde auch ein bisschen, das hast du auch getweetet, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Ich habe sehr gelacht.
Da wurde auch direkt hämisch drüber gelacht und die Leute haben das noch erweitert. Das sollst du nicht mal jemand vorstellen. Das, ja, war nett.
Ja, gucken wir mal, was in den nächsten Tagen passiert. Da werden wir noch ein paar Daten bekommen. Aber freut mich schon sehr. Bin sehr gespannt, wenn man nochmal Videos sieht vom Rover, wie der Teil fliegt. Ja, spannend, muss man schon sagen. Ich war erstaunt, und das wurde auch ein bisschen kommentiert, dieses Bild von dem Helikopter, der hat ja nach unten fotografiert auf die Marsoberfläche. Und was mich auch sehr überrascht hat, waren, wie scharf die Flügel abgebildet waren, also die Schatten quasi, ne, der Flügel. Denn die drehen sich ja irgendwie, ich habe, glaube ich, gesagt, 2.500 Mal habe ich gerade gesagt, pro Minute ist absolutes unteres Limit. Ich glaube, normalerweise im Normalbetrieb ist er eher bei 3.000 oder so Umdrehung. Und da ist ja schon erstaunlich, dass man dann überhaupt was von den Rotorblättern sieht, ne, wenn die sich so schnell. Also, dass man die Rotorblätter einzeln aufgelöst sieht, ne? Dass du so irgendwie so einen verschmierten Rotorschleier über dem Helikopter siehst, das kann man sich vorstellen, aber dass die so krass abgebildet waren, spricht halt für die Verschlusszeit der Kamera, ne? Du musst halt eine ganz, ganz hohe oder eine ganz, ganz kurze Verschlusszeit offensichtlich gehabt haben. Also in der Größenordnung dann wahrscheinlich auch ein 2000stel einer Sekunde oder noch schneller, damit das zu schaffen.
Das ist natürlich der erste Angriffspunkt für so Verschwörungsgläubige, die dann sagen, das kann so gar nicht gewählt, dass solche Fotos konnte man gar nicht machen.
Und es ist wieder wie bei Apollo der Schatten. Ne? Der Schatten, immer versaut die NASA ist bei den Schatten. Da machen sie immer Fehler.
Ja.
Die allein entweder nicht oder sind zu scharf oder überhaupt nicht vorhanden. Ja. Tja, so ein teures Ding, ne? So eine teure Verschwörung, aber dann scheitert es am Ende immer an den Scheinwerfern und den Schatten.
Ja, das. Ach, die Bilder von heute hat schon jemand in den Wikipedia-Artikel in den Englischen eingepflegt, mit den Daten und wo du auch den Helikopter einmal in der Nahaufnahme siehst, wo sich die Blades drehen, so langsam.
Ja.
Ja, sehr cool. Sehr schön.
Ich glaube, wir müssen noch erklären, was es mit dem Intro auf sich hatte.
Ah.
Also abgesehen davon, dass natürlich im Moment nichts politisch wichtiger in diesem Land sein könnte, als die
natürlich
Frage,
nicht.
Wer für die CDU/CSU bei der Kanzlerfrage antritt.
Ganz ehrlich, ist es mir bei allen Parteien gerade vollkommen egal. Ich denke, bei allen, also ja, die Grünen haben ja heute auch ihre Kanzlerkandidaten bestimmt. Glückwunsch, aber ist eigentlich auch vollkommen egal, weil wir haben gerade echt größere Probleme als die Bundestagswahl,
die da ansteht. Das denke ich auch. Also das ist einfach wieder das falsche Signal, oder? Also wenn die Herren Alpha-Tier, also ich meine, die Grünen haben es ja gut gemacht, die hatten zwei im Rennen, haben es friedlich ausgehandelt, offensichtlich.
Genau.
Aber
hinter den Kulissen und dann ist gut.
Ja.
Ne? So eine kurze Meldung und dann ist gut. Aber ja, dieses
dass
ganze...
die zwei Alpha-Tiere das jetzt auskämpfen müssen und heute Abend sich nochmal zusammensetzen müssen, ja gut, meint, wenn das euch das wichtigste Moment für euch ist, dann weiß ich schon, von wem ich das Land nicht unbedingt vertreten haben möchte.
Ja,
darum ging es mir gar nicht, sondern um den anderen Teil des Intros, nämlich um den Golden Blogger. Wir sind ja nominiert, da müssen wir nochmal ganz egoistisch. Apropos Alpha-Tiere und keine anderen Sorgen, ich merke es selber. Aber falls ihr uns einen Gefallen tun wollt, wir sind zum Golden Blogger nominiert in der Kategorie Bestes Wissenschaftsblog. Und die Preisverleihung wird in einer Woche stattfinden, am 26.04. um 19.30 Uhr. Das könnt ihr natürlich online euch anschauen und das würde uns auch freuen. Aber noch mehr würde uns freuen, wenn ihr bei einer Abstimmung mitmacht. Denn in unserer Kategorie zählen sowohl Stimmen aus der Community als auch Stimmen der Jury, wenn ich mich nicht irre. Und also mit den Stimmen der Jury bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall aus der Community. Das heißt, ihr könntet uns helfen.
Es ist genauso, wie du sagst, es ist eine Mischung. Es ist eine Jury, aber es gibt auch eine Stimme der Community.
Okay. Das heißt, wir versagen doppelt, weil die Jury findet uns doof und wir haben online niemanden, der für uns abstimmt. Nein, vielleicht können wir euch überzeugen. Das Problem ist, die Kategorie oder das Voting startet erst am Donnerstag, 22. April um 10 Uhr. Wenn ihr diese Folge also hört und dieser Tag ist vorbei, dann hättet ihr die Gelegenheit, in die Shownotes zu gehen und da werden wir
Wann ist das Ganze?
22. April um 10 Uhr geht's los.
Hey Siri, erstelle eine Erinnerung für
Sehr gut. Alexa, neue Erinnerung April 22.2021 um 10 Uhr.
Ja, aber die müsst ihr eigentlich davor schon voten, oder?
Nee, ach, nee, da geht's los. Da geht's los.
Ja. Da geht's los. Okay, ja.
Jetzt hast du es kaputt gemacht. Dann frag doch Alexa erst, woran soll ich dich erinnern? Dann sage ich, abstimmen für Minkorrekt. Du findest den Link in den Shownotes zur letzten Folge. Na gut. Vielleicht kriegt er das auch so hin.
Müsst er so dran denken.
Genau. Und die Abstimmung geht wohl bis zum 26. April, bis zu dem Tag, wo auch die Preisverleihung ist, um 20 Uhr. Also wir blasen das natürlich dann auch nochmal raus in Social Media. Und wie gesagt, wir tragen es nach, sobald es den Link gibt in den Shownotes. Wäre super, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Würde uns sehr freuen.
Ja. Das heißt aber auch, dass es dann keinen optisch inkorrekt Stream gibt an
richtig,
dem Tag.
Richtig, ja.
Weil das kollidiert miteinander. Ich kann aber mal gucken, ob ich die Preisverleihung, also den Livestream einfach mal umleite und auf unserem Twitch-Kanal durchreiche.
Kriegen wir da nicht Ärger, dass wir den Leute wegnehmen?
Weiß nicht. Nein, man nimmt, also ja, weiß ich. Ja.
Vor Ärger nicht.
Ach,
die,
ja. Okay. Vielleicht machen wir das nicht.
Genau. Gut, was wollte ich dir erzählen? Ich fange vielleicht mal mit Klima an, in gewisser Weise, nämlich mit der Ringvorlesung. Ich hatte dir erzählt, wir haben eine Ringvorlesung zum Thema Klimawandel organisiert, ne?
Die wollte ich mir auch angucken und ich habe es verpeilt.
Ja, macht ja nichts.
Tatsächlich die erste.
Macht nichts. Gibt ja noch mehrere Termine. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. Hat nämlich gut geklappt. Ich war so ein bisschen nervös. Kennst du das, wenn man sowas organisiert? Ich meine, wir beide haben jetzt auch schon vor Leuten gesprochen und so. Ich musste gar nicht reden groß. Ne? Ich habe ein bisschen Fragen am Ende moderiert, aber das war jetzt kein großer Akt. Aber ich weiß nicht, ich wollte schon, dass das einigermaßen rund dann auch funktioniert. Ich war, wie gesagt, nicht mal bei Weitem nicht als einziger verantwortlich. Da waren auch andere beteiligt. Aber es hat spitze funktioniert. Wir hatten einen wirklich auch wissenschaftlich hochkarätigen Gast da, Professor Ferdi Schüth. Der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim. Und der hat den Vortrag gehalten, Wege aus der Klimakrise, Herausforderungen für die Wissenschaft. Wir hatten 366 Anmeldungen, 310 Leute waren dann da, in der Spitze oder so 320, also da muss ich sagen, hat mich schon sehr gefreut für das Thema, also dass wir da Leute erreichen konnten.
Mhm. Also ich finde es ganz cool, also dass sowas angenommen wird.
Ja, genau, weil ja auch die Idee genau das ist einer Ringvorlesung, ne? Dass da nicht nur Studierende sind, die sowieso irgendwie an einer Uni rumhängen oder Mitarbeiter der Uni, die auch natürlich, freut uns natürlich auch, aber vor allem eben auch ein Angebot an die Öffentlichkeit, dass mal ein Experte für die Öffentlichkeit so ein Thema runterbricht und der Herr Schüth ist einfach ein super Typ dafür, weil er, ja, der kann einfach... Ja, der hat irgendwie so ein natürliches, also er ist eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet, sonst wäre er nicht der Direktor eines Max-Planck-Instituts. Aber der hat eben nie so den Kontakt verloren, wie man Wissenschaft kommunizieren muss. Das hat er echt gut gemacht. Der ganze Vortrag war natürlich etwas technisch, ne? Also als Chemiker hat er natürlich diesen technischen Blick, sage ich jetzt mal, ne? Auf technische Lösungen. Aber das war natürlich abzusehen. Bei den nächsten Terminen werden wir halt auch andere Leute haben aus den Gesellschaftswissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften, um eben auch andere Blickwinkel zu haben. Dass dieser Ansatz jetzt etwas technisch war gewollt oder einkalkuliert, kann man sagen. War auch sehr optimistisch, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet. Und da kann man auch sicherlich drüber diskutieren in den nächsten Terminen. Aber ich habe ihn nachher dann auch nochmal sehr gezielt gefragt, weil ich, wie gesagt, den Vortrag sehr optimistisch, also technisch optimistisch wahrgenommen habe. So nach dem Motto, wir haben alle Lösungen. Man muss sie nur gesellschaftlich, politisch wollen und umsetzen. Und da hat er nachher gesagt, ja, das sieht er genauso. Also theoretisch haben wir alles. Wir müssen nur wollen und wir müssen nur durchdrücken. Und man muss richtig Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, jetzt bauen wir diese Gesellschaft um. Und dann funktioniert das. Ja.
Ja.
Wer das nochmal sehen möchte, ich schneide gerade ein Video davon zusammen, also einfach der Zoom-Mitschnitt und den stellen wir noch online und den kann man dann auf der Webseite der Ringvorlesung sich nochmal angucken. Da haben wir nochmal die Also da seht ihr auch nochmal die anderen Termine, die als nächstes kommen, und da werden dann auch die Videos nach und nach erscheinen von dieser Veranstaltung, weil wir das schon für die Zukunft festhalten wollen. Ich hatte zwei schöne Momente, würde ich sagen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Die möchte ich dir noch erzählen. Ich will nicht den ganzen Vortrag von ihm spoilern, aber zwei Sachen, die mir gut gefallen haben. Eine Sache, die mir auch immer begegnet, ist dieser Einwand von Klimaleugnern oder Klimawandelskeptikern, dass sie sagen, ja, aber was können wir als Deutschland schon tun? Ne? Wir haben ja eine verhältnismäßig kleine Wirtschaft so im Vergleich zum Globalen. Und stimmt ja auch, also wenn man sich dazu anguckt, Deutschland ist für 2,5% der CO2-Emissionen weltweit gesehen verantwortlich. 2,5% klingt jetzt erstmal nicht so viel, ne? Und da kommen sie ja immer um die Ecke und sagen, ja, selbst wenn wir hier alles umbauen und unsere ganze Wirtschaft geht den Bach runter, dann ist die Umwelt auch nicht gerettet, und warum sollten wir dann überhaupt tun? Und das hat Ferdi Schüth auch aufgegriffen und hat dazu gesagt, das stimmt schon, Deutschland kann alleine die Welt nicht retten, aber wir können und wir müssen sogar als einer der reichsten Nationen, wir müssen Lösungswege aufzeigen und demonstrieren, dass es für große Volkswirtschaften geht, diesen Klimawandel zu begegnen und klimaneutral als Volkswirtschaft zu werden. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, muss ich sagen, den ich mir versuche zu bewahren.
Und ich finde das auch einen schönen Gedanken, und ich denke, das hat, also mal abgesehen von Vorbildfunktionen, ne?
Genau, ja.
Die ist ja sowieso, hat es auch, also wenn man mal damit anfängt, ne? Und selbst wenn jemand anfängt, der nicht viel Einfluss, sondern nicht groß ist, sondern klein ist, dann erzeugt das ja Nachfrage in gewissen Branchen, die sonst nicht da wäre, die dann auch wachsen können und größer werden können, ne? Also wenn nie irgendjemand anfängt, Windkrafträder zu bauen oder Solaranlagen, weil alle darauf warten, dass irgendwie China damit anfängt, oder irgendjemand Großes, dann wird es halt auch nicht passieren. Ja. Ne? Aber wenn halt ein kleines Land oder so anfängt damit, dann bildet sich dort eine Industrie und entsprechend auch eine, also Wissen ne, in dem Bereich.
Das hat er tatsächlich auch, genauso wie du sagst, hat er das Beispiel mit den Solarsubventionen gebracht, die wir ja vor einigen Jahren noch sehr gepusht haben. Und da sagte er auch, dass das wäre ein Geschenk für die Welt gewesen. Also wir haben es natürlich irgendwie, das ist jetzt meine Interpretation wieder, wir haben es wieder so ein bisschen verkackt. Wir haben erst viel Geld da reingesteckt und dann sind Subventionen ausgelaufen und dann verlieren wir so ein bisschen das Interesse an so einer Technologie. Aber davon mal abgesehen, dass wir natürlich in Deutschland erstmal ziemlich ausgebaut haben, Solarenergie, das ist ja auch gut, man hätte nur wahrscheinlich weitermachen müssen. War es aber, zitiere ich jetzt Herrn Schüth, war es ein Geschenk an die Welt, weil da eben die Welt auch gesehen hat, okay, diese Solarzellen kann man billig bauen, man kann die so produzieren, dass man sie flächig einsetzen kann. Und es ist genau, wie du gerade auch gesagt hast, das ist dann ein Vorbild, was dann von anderen Ländern übernommen wird. Ne? Bisschen schade natürlich, dass dann Asien wieder das ganze Geld damit macht, mit den billigen, mit den billigen Solarzellen. Aber okay. Und die zweite Sache, die ich auch toll fand, und das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass es einfach Spaß macht, wenn du die Öffentlichkeit mit so einem Experten zusammenbringst, war, dass da eine Frage im Chat auftauchte, die ich so toll fand, dass ich sie fertig schön stellen musste. Wir hatten insgesamt viel zu viele Fragen. Wir konnten am Ende gar nicht alle stellen. Also über 50 Fragen und wir hatten irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit oder so noch für Fragen. Und dann mussten wir irgendwann abbrechen. Aber die Frage musste ich noch bringen. Da war nämlich die Frage, wenn wir demnächst ganz viele Wasserstoffautos haben, regnet es dann mehr? Weil hinten kommt ja
weil mehr Wasser.
Hinten kommt ja ein Wölkchen raus aus dem Auspuff. Ne? Also man könnte also überlegen, regnet es dann mehr. Und das fand ich so super, weil Ferdi Schüth war natürlich auch total überrascht von der Frage und hatte natürlich erstmal keine Antwort. Ich meine, da muss er erstmal drüber nachdenken. Also die Frage hast du ja selbst noch nie gestellt. Und das war total toll, weil du gesehen hast, also ihn beim Denken beobachten konntest. Also er hat erstmal so gesagt, ja, hat er selber noch nicht drüber nachgedacht, kann er sich nicht vorstellen. Und dann merktest du aber, dass er selber damit unzufrieden war und dann anfing drüber nachzudenken. Und dann hat er einen ziemlich geilen also die, wenn du Zeit hast und Ruhe, dann kannst du immer schnell was überlegen und kommst auf eine Antwort. Ne? Aber wenn du vor 300 Leuten stehst und du dir stellt einer eine Frage, über die du noch nie nachgedacht hast, da musst du schon gut sein, wenn du dann hantieren kannst. Und das hat er dann gemacht. Er hat sich dann nämlich überlegt, er weiß ja, wie viel CO2 bei Verbrennungsprozessen freigesetzt werden und wie viel Energie da freigesetzt werden beim Verbrennen von Diesel. Und dann hat er sich schnell überlegt, wie viel Energie wird bei der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff frei. Kam dann zu dem Ergebnis, da muss also ähnlich viel in der Größenordnung Wasser in die Atmosphäre gehen wie CO2. Und dann weißt du natürlich immer noch nicht, wie viel CO2 geht denn in die Atmosphäre, aber er kam natürlich zu dem Ergebnis, wir messen eine Änderung im CO2 im Moment im PPM-Bereich, also wirklich wenig, ne? Während die Luftfeuchtigkeit ja schwankt. Das ist ja enorm am Tag so. Und deswegen kam er zum Ergebnis, also die Änderung an Wasser, die wir in die Atmosphäre bringen, dürfte nicht dazu führen, dass wir mehr Regen induzieren haben. Ja, genau. Ah. Also das fand ich ganz lustig, ihn dabei zu beobachten.
Ja, aber krass. Glückwunsch, wenn er in der Lage ist, was so schnell, ja, spontan in so einer Befragung mal sich zu überlegen. Da wäre ich, glaube ich, nicht so schnell.
Nee, ich natürlich auch nicht. Ganz klar, ja. Da siehst du halt den Unterschied zwischen so brillanten Leuten und so Leuten wie, wir sind uns. Ja eher so Wissenschaftsarbeiter. Ja, genau. Ja. Eine Sache dazu noch, wir haben auch Students for Future in Duisburg am Campus und die haben, ich sage es sehr positiv, die waren sehr dreist, alle unsere Gäste, die wir in der Ringvorlesung haben, anzusprechen, ob die Lust hätten, in ihrem Podcast, den sie gerade neu aufgesetzt haben, zu interviewen, oder ob die Lust hätten, ein Interview zu geben, und die haben wohl alle auch zugesagt, und Ferdi Schüt, das Interview ist auch schon draußen, da konnte ich schon reinhören, und das ist auch richtig super geworden, muss ich sagen. Also wer jetzt diese Ringvorlesung von Ferdi Schüt verpasst hat, aber Lust hat, ihn mal reden zu hören, der kann das auch in diesem Podcast tun. Also wie gesagt, mit dem Dreist meinte ich jetzt wirklich im positivsten Sinne, weil man muss auch ein bisschen Mut haben zu sagen, okay, wir starten einen Podcast, haben aber noch keine Folge, aber wir fragen schon mal die absoluten Experten ihres Fachs. Aber finde ich total super und ist eine tolle Ergänzung zu unserer Ringvorlesung. Der Podcast heißt Kipppunkt. Wir haben den auch verlinkt. Also wenn ihr da mal reinhören möchtet, findet ihr den in unseren Shownotes. Ja, und weiter geht's am 29.04. in der Ringvorlesung mit Dr. Jan-Hendrik Kammlage. Der kommt von der RUB, von der Ruhr-Universität Bochum, und er spricht über Bürgerbeteiligung als Modus der Transformation zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Da wird es also weniger technisch, also so ingenieurstechnisch, sondern es geht ins Gesellschaftswissenschaftliche, und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Genau.
So, jetzt meine bisherigen Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung, also direkter Bürgerbeteiligung, waren ja immer eher so mäßig. Also nicht, dass ich jetzt so unglaublich viele hatte. Ja, als wir hier nach Ludwigshafen gezogen sind, in Edichheim, haben wir durch Zufall erfahren, dass es irgendwie, ich glaube, da haben wir vielleicht einen Monat oder so hier gewohnt, ein Treffpunkt für Bürger gab, wo man an der Gestaltung des Stadtteils mitwirken konnte. Also es gab einen Topf irgendwie zur Stadtentwicklung mit Nachhaltigkeit und so weiter, und da sollten sich halt die Bürger treffen und mal befragt werden, was die denn für Vorschläge hätten, was man, also wo denn dieses Geld hin soll, ne? Also was man damit tun soll. Und das war hier um die Ecke in der Turnhalle, und da habe ich schon so gemerkt, so okay, das ist schon krass, weil die Vereine, also hier sind Sportvereine rundherum, so Fußball, ne? Die haben, was die bürgerliche Politik hier angeht, massiven Einfluss. Also richtig krass, weil es halt so ein bisschen, also wir sind ja hier einen Ticken außerhalb von Ludwigshafen, so am Rand, da hast du schon fast so ein bisschen Dorfcharakter, so aus dem Verein, jeder kennt jeden. Ne? Und da ist dann halt auch ist halt Regionalpolitik. Ne?
Ja.
Das führte dann dazu, dass erstens von diesem Treffen generell so gut wie kein Mensch wusste. Wir haben dadurch durch Zufall erfahren, weil wir unsere alte, also hier Sachen aus unserer alten Küche auf eBay Kleinanzeigen rausgehauen haben und einer von den Menschen, die, ich glaube, sich den Ofen oder so bei uns abgeholt haben, uns davon erzählt haben. Sonst hätten wir das gar nicht gewusst, aber die Leute aus den Vereinen, also aus den Fußballvereinen drumherum, waren dann natürlich in Mannschaftsstärke vertreten, weil ne, da dann irgendwie der Vereinsvorstand dann zufällig gerade auch in der SPD, CDU oder sonst was ist und dann hier irgendwie auch im Stadtrat sitzt und so. Und die haben das natürlich in ihren Vereinen ausgehangen und waren da, also weiß ich nicht, an dem Tag, wo wir da waren, da waren vielleicht, boah, lass mich mal schätzen, irgendwas so 30, 40 Leute da, ne? Und ich würde jetzt sagen, davon 3/4 aus dem Verein. Also aus einem der Fußballvereine um uns rum. Und dann war auch, wenn man sich mal die Vorschläge angeguckt hat, was man denn mit dem Geld, es war ehrlich gesagt nicht viel, also zumindest so für Stadtentwicklung irgendwas war es nicht viel, waren es, ich weiß es nicht mehr, es waren 100.000 oder so oder 50.000, irgendwie sowas in der Größenordnung, ja. Was so, wenn man sich, also, ne, wenn man das so kennt, das ist so, puff,
ja,
das ist im Grunde eigentlich,
das
ist im Grunde eigentlich nichts, ne? Das war auch mehr so, wir sammeln mal Meinungen und schreiben daraus am Ende ein Paper, so in etwa.
Ja.
So wurde es auch moderiert. Und bei den Vorschlägen, was man damit machen könnte, ne, hatte die meiste Zustimmung, zum Beispiel einen Rasenplatz zu bauen,
ja.
Ne, für den Fußballverein oder irgendwie irgendwas anderes für den Verein. Das war halt ne, der Schnitt der Menschen, die dort saßen und befragt wurden, halt zur Bürgerbeteiligung quasi, war halt nicht repräsentativ und zwar nicht mal annähernd. Ne?
Ja, auf der anderen Seite, wenn das dann die Leute sind, die sich interessieren für das, was im Stadtteil passiert. Ne? Und das scheint ja jetzt bei dir nicht der Fall zu sein. Ne? Aber ich würde jetzt, sagen wir mal, in meinem Stadtteil würde jetzt irgendwie eine Bürgerbefragung stattfinden und in meinem Stadtteil hier sind vor allem ältere Leute und die wünschen sich dann irgendwas, was ältere Leute haben wollen und ein Spielplatz wird abgelehnt. Dann würde ich halt sagen, okay, ja, ist halt offensichtlich der aktuelle Bedarf und fände ich dann jetzt für den Stadtteil nicht so dramatisch, muss ich sagen, wenn die Leute da gewesen wären, damit könnte ich dann leben. Also irgendwie habe ich so, ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob das wirklich durchdacht ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Bürgerbeteiligung funktioniert, wenn, dann auf dieser sehr lokalen Ebene. Also sollen wir hier einen Spielplatz bauen oder brauchen wir hier noch eine Bushaltestelle? Weil das sind die Leute, die damit wirklich tagtäglich zu tun haben und die sollen da mitentscheiden. Bei den größeren Skalen, was soll mit den Steuereinnahmen des Bundes passieren, bin ich nicht so sicher, ob da bis ins Kleinste Bürgerbeteiligung Sinn macht. So, weiß ich
nicht. Das denke ich auch nicht. Ich fand das jetzt auch nicht schlimm, dass da hauptsächlich Leute aus dem Verein waren und die natürlich in ihrem Interesse Sachen vorgeschlagen haben. Das ist ja kein Wunder. Mhm. Was ich angebracht habe, als sie gefragt haben, was könnte man verbessern, war mein erster Punkt so, die Kommunikation, dass so etwas hier überhaupt stattfindet. Ne?
Du bist erste Mal da, gerade zugezogen, Stänkern, ne?
Nee, es war eine Frage. Und dann haben die halt gefragt,
was
sollen
Sie
wir denn?
Frittenbude.
Nein, das ist mir vollkommen egal, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass dort irgendwie mehr Leute sind oder dass man davon
natürlich.
In irgendeiner Form erfährt, dass es so etwas gibt, ne, dass halt Leute befragt werden. Ich meine, wenn Leute es nicht wissen, können die ja auch nicht teilnehmen, also nicht teilhaben daran. Und da meinten die, ja, aber wir haben alles gemacht. Es gab eine Anzeige im Kleinanzeigenteil der Zeitung und wir haben einen Post auf Facebook gemacht. Ja, da dachte ich mir so, ja, genau.
Ja gut, da gebe ich dir natürlich recht. Ne? Also ich würde nochmal bekräftigen, wenn die Leute nur da sind, die sich dafür interessieren, dann wäre ich auch fein damit, wenn es eben nicht sehr repräsentativ entschieden wird. Aber wenn es natürlich so ist, wie du gerade angedeutet hast, ne? Dass der Torwart von dem Fußballverein noch in der SPD ist und deswegen die Info nur in den Fußballverein rüberschwappen lässt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Das finde ich dann natürlich nicht so gut.
Also generell fand ich es halt schade, dass die Information, wie so etwas stattfindet dass so etwas stattfindet. Meinetwegen hätte es ja auch gereicht, wenn die irgendwie, also für Leute, die sich interessieren, es gibt ja in jedem, eigentlich in fast jedem Stadtteil von verschiedenen Parteien, wenn die da irgendwie ein Parteibüro haben oder so Aushänge sowas oder von Gemeinden, wenn das da wenigstens gehangen hätte, aber nichts von alledem. Ne? Mhm. Also selbst wenn ich mich dafür interessiert hätte, hätte ich nur schwer davon erfahren. Aber also davon mal komplett abgesehen, ist es am Ende aber auch vollkommen egal, weil diese Befragung läuft folgendermaßen ab, so wie man es häufig kennt und was viele Leute dann auch politikverdrossen macht, ist, dass die Vorschläge, die dort halt von der Bevölkerung gemacht wurden, werden weitergereicht an ein Gremium. Die erarbeiten daraus Vorschläge für ein weiteres Gremium, das dann einem dritten Gremium darüber wieder halt einen Vorschlag präsentiert, was denn getan werden könnte oder sollte. Oder
okay,
so.
Mit anderen Worten, also, passiert nichts.
Nee, genau, mit anderen Worten, passiert nichts, beziehungsweise die Vorschläge, die da gemacht werden, da gucken wir mal, ist da was bei? Nö, ja, zur Seite, wir haben eh noch andere. Ne, also das ist eher so Augenwischerei, also das ist ja keine wirkliche Beteiligung, sondern eher so eine Alibi-Beteiligung und das bei so einer winzigen Summe. Ne? Also davon baust du ja, weiß ich nicht, 3 Meter Fahrradweg oder so.
Fahrradweg brauchst du gar nicht anfangen, ja.
Tja. Ja, naja, ja, das zu meinen Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung.
Ja, gucken wir mal. Also ich bin mal gespannt, worüber da gesprochen wird. Ja. Ich gehe da erstmal neugierig und ohne Meinung rein.
Möchte ich an dieser Stelle noch sagen, bevor mir das jemand vorwirft, nein, ich darf auch nicht meckern, weil ich beteilige mich auch nicht in der Kommunalpolitik.
Ja, genau.
So.
Ja.
Ne?
Ja,
also genau. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu kostbar und der Leidensdruck ist nicht hoch genug.
Ja, genau.
Als dass ich das tun wollen würde.
Gut, gehen wir nochmal kurz zurück zum Klima, weil wir darüber gerade schon gesprochen haben. Ich wollte noch ganz kurz die Initiative Klima vor 8 vorstellen, weil wir das, glaube ich, beide, also ich auf jeden Fall, aber wir beide vermutlich toll finden. Und zwar auch aus so einem wissenschaftskommunikatorischen Blickwinkel. Wir sehen ja jetzt seit einem Jahr, wie sehr Wissenschaft auf den großen Sendern, ne, ARD, ZDF oder im Radio natürlich auch kommuniziert wurde, seit wir die Covid-19-Pandemie haben. Also ganz mal abgesehen davon, dass wir natürlich permanent diese Nachrichten bekommen, wie sich die Pandemie entwickelt und das zur allerbesten Sendezeit, kriegen wir natürlich auch in Sondersendungen viel und man könnte wahrscheinlich sagen, unfreiwillig Wissenschaft kommuniziert. Denn auf einmal hantieren wir als Bürger mit Begriffen wie Inzidenz oder R-Wert, exponentielles Wachstum ist auf einmal etwas, womit wir uns beschäftigen. So spezielle Sachen wie Vektorimpfstoffen und so weiter. Also da wurde bei all dem Unheil und Leid, was wir durch die Pandemie erfahren haben, muss man schon sagen, da wurde auch viel Wissen vermittelt jetzt im letzten Jahr. Und das ist ja auch gut so, denn wenn du irgendwie eine Gesellschaft hinter eine Entscheidung stellen willst, sei es jetzt bei der Pandemie oder eben beim Klima, dann müssen die Leute natürlich informiert sein. Die müssen wissen, warum Maßnahmen sinnvoll sind. Sieht man ja gerade bei der Pandemie, dass es mal besser und mal schlechter funktioniert. Und deswegen kommt jetzt der Klimawandel ins Spiel. Man hat ja nicht so das Gefühl, dass die Sender, die großen Sender, die jetzt bei Covid vorne dabei sind, irgendwie besonders tiefgründig über den Klimawandel berichten würden oder informieren würden. Insbesondere nicht zur besten Sendezeit. Also wenn mal eine Doku kommt, dann kommt die irgendwann spät nachts auf den Sendern. Ganz im Gegenteil, was da zur besten Sendezeit vor der Tagesschau zum Beispiel kommt, ist sowas wie Börse vor 8. Ne? Da wird seit 2 Jahrzehnten
Finanzen.
Über die Börse gesprochen. Ich frage mich immer, wen interessiert das? Oder bin ich in einer Blase, die wirklich, bin ich so eine Seltenheit? Das war ja beim iPhone auch immer, da dieser Börsenticker da als App vorinstalliert war, ne? Wo ich mich gefragt hatte, ist der Bedarf so groß? Also haben alle Leute Bock auf Börse so, dass die immer gucken müssen, wie ihre Aktien stehen? Das kann doch nicht sein, oder?
Weiß ich nicht, wenn das dein Hobby ist, deine Assets zu verwalten.
Ja, okay, aber sind das so viele in Deutschland, die das so machen, oder wollte man das, fand man das nur so cool, dass man auf dem Telefon auch mal eben ganz kurz seine Aktien checken
also,
kann?
Ich habe im Umfeld von Bekannten und so weiter mitbekommen, die außerhalb unserer Universitätsbubble leben, in der wir wissenschaftlich verbrämt groß geworden sind, dass es da schon ein Gesprächsthema ist, das immer wieder aufkommt,
ach,
dass man
echt?
Sich über Aktien
krass.
Unterhält.
Okay.
Ja, doch, das habe ich mitbekommen. Kann ich auch nichts mit anfangen, aber dass sich die Leute so unterhalten, so ja, ich habe das und das gekauft und so, ja, die hatte ich auch überlegt, aber die sind ja, ne, zum Glück habe ich das nicht gemacht und so. Und du denkst so, okay,
Also,
ja.
Gar nicht, ist jetzt gar nicht negativ gemeint, ne?
Nein,
ich kann mir da
nicht.
Durchaus vorstellen, dass das Spaß macht, da zu zocken und da auch Geld anzulegen und dass man auf der anderen Seite sagt, also Sparbuch bei der Sparkasse macht ja jetzt nicht mehr so viel Sinn. Da kompensierst du ja wahrscheinlich gerade die Inflation. Also, dass man anderweitig sein Geld anlegt, da habe ich jetzt nichts gegen. Nur ich habe sowieso nichts dagegen. Aber ich finde es so erstaunlich, also um darauf zurückzukommen, dass man Börse vor acht hat. Also, dass die Leute sich anhören, wie es gerade der Wirtschaft geht. Da siehst du halt,
so
wo
einen großen
die,
Stellenwert hat.
Ja,
ne?
Genau. Da siehst du halt, wo der Hauptfokus liegt, ne? Brummt die Wirtschaft. Ja. Und das sollte nicht unsere Hauptfrage sein, sondern unsere Hauptfrage sollte sein, wie geht's unserer Welt? Und das mag Pandemie sein, das Klima sein. Wie können wir in 20 Jahren noch leben? Sollte der wichtigere Index sein als der DAX, halt, würde ich mal
ja,
so sagen.
Wo wir genau gerade bei dem Thema sind, ich habe die Tage ein YouTube-Video gesehen von LeFleur. Leute war es tatsächlich, der sich mit jemandem unterhalten hat über Investitionen und genau diesen Punkt. Und zwar nannte sich das Ganze, also es ging um nachhaltig investieren. Also so, wie nannte sich das? Impact, weiß nicht, kriege ich gerade nicht mehr auf die Kette. Auf jeden Fall eine andere Art von Investieren, dass man halt nicht in die, also ne, dass du nicht irgendwie die Aktien von BASF und sonst was kaufst, sondern Projekte, die als erstes Ziel haben, etwas Gutes zu tun, dabei aber auch Geld erwirtschaften. Ne?
Ja, das
also,
ist ja, das läuft ja auch
Impact
unter
Impact Investment hieß es.
Ah, Impact
so.
Ich kenne das unter Divestment, also Geld erstmal rausziehen aus den Unternehmen, die halt nicht gut fürs Klima sind, ne? Um dann eben auch einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, staatliche Gelder aus RWE rausziehe und sage, solange wie ihr noch Braunkohle abbaut, unterstützen wir euch nicht mehr, dann hätte das ja in gewisser Weise vermutlich eine regulierende Wirkung. Muss man halt nur machen.
Genau, also genau, der Ansatz ist dabei ähnlich, aber trotzdem ein bisschen anders. Das ist jetzt so, dass man nicht irgendwie ein Aktienpaket oder ähnliches hat, das halt darauf achtet, dass solche Sachen nicht drin sind, also schlechte Sachen ausschließt, die man nicht haben will. Sowas wie, ich will keine Waffen, ich will keine Kohlekraftwerke oder so, sondern gezielt Sachen unterstützt,
die
halt die gute Sachen
tun.
Machen.
Ah, okay.
Genau,
ja.
Und die hatten da als Beispiel einen Gründer von einem Unternehmen, der produziert in Hessen so Container mit Solarmodulen, die als Kraftwerke funktionieren und baut damit in Afrika in Dörfern, die nicht an Stromnetz angeschlossen sind, halt Stromversorgung auf. Und das jetzt nicht als Spende, als Entwicklungshilfe oder so, was ja auch sehr ein zweischneidiges Schwert ist, sondern tatsächlich als Business, also das dort aufzubauen und nicht einfach dorthin zu stellen, sondern das quasi Leuten dort zu liefern und dort dann quasi mit Firmen zusammenzuarbeiten, dass die Leute dort nicht nur Strom bekommen, sondern auch halt eine sich entwickelnde Wirtschaft um das Ding herum. Und so. Die Idee finde ich ganz schön. Ich habe allerdings null Ahnung von Investitionen, von Sicherheit, von sonst was. Mhm. Falls da einer unserer Hörer mehr Ahnung von hat, kann er mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Ich besitze keine Aktien. Nichts. Nada. Liegt allein schon daran, dass ich nie genug Geld dafür hatte. Und also jetzt gerade habe ich Ersparnisse, die halt in den Kaufnebenkosten meiner Wohnung oder unserer Wohnung liegen. Aber so früher oder später, gerade so als selbstständige Person möchte man ja auch sowas wie eine Altersvorsorge haben und Geld in irgendeiner Form anzulegen ist ja schon sinnvoll, das nicht einfach so auf dem Konto rumliegen zu lassen. Ich will aber nicht mein Geld an irgendeine, also ne, jetzt könnte man sagen, ja, nimm irgendein ETF, was halt sichere, sichere Rendite bringt, wo dann auch noch irgendwie so Sachen wie, weiß ich nicht, wie Waffen und so ausgeschlossen hast. Das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Das ist, also ich möchte nicht nur nichts Schlechtes machen, ich möchte, wenn ich irgendetwas tue, damit gerne auch noch etwas Gutes tun. Also den Leuten das Geld geben, die das auch gebrauchen können. Das ist wahrscheinlich mit einem viel, viel, viel höheren Risiko behaftet, aber das kann man ja vielleicht streuen. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, gerade erst angefangen, mich dadurch damit zu beschäftigen. Aber ich finde das Thema an sich interessant und wichtig.
Das ist interessant, dass du das sagst, das ist mit viel, viel mehr Risiko behaftet. Die Frage ist ja immer, was du als Risiko und als Verlust wahrnimmst. Ne? Also sagen wir mal, du würdest jetzt irgendwo rein investieren und du würdest irgendwie, keine Ahnung, 5% Geldwert verlieren durch dein Investment. Aber du wüsstest, dass du über die Jahre mit dieser Firma, die du da unterstützt hast, Gutes getan hast, ne? Weil irgendwo Dinge aufgebaut worden sind. Dann kannst du dann könntest du den finanziellen Verlust ja kompensieren durch deinen moralischen Gewinn.
Ja, genau. Nee, ganz im Ernst, das wäre mir egal, ne? Wenn das Geld da auch, also weiß nicht, wenn es ein bisschen Plus macht, das muss keine Riesenrendite sein, ein bisschen Plus ist nett, ein bisschen Verlust ist auch nicht schlimm. Scheiße ist, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, deine Ersparnisse nimmst, sagen wir mal 10.000 Euro oder so, investierst die, das wäre jetzt dumm, aber ne, nimmst das komplette Geld und investierst das in ein Solarkraftwerk irgendwo in Ghana oder sonst was, ne? So, und dann kommt irgendwie, ich weiß nicht, ob die in Ghana unterwegs sind, aber so, da kommt irgendein extremistische, weiß ich nicht, Militärregierung daher, hämmert alles platt und deine Ersparnisse oder das, was du investierst, das ist halt komplett weg. Ich meine, das kann dir bei jeder anderen Firma genauso passieren, ne? Also wenn du irgendwie dein Geld bei den Lehman Brothers oder so geparkt hast, ist genauso weg. Ne? Aber das ist halt so ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Ne? Ja. Und das meinte ich halt mit Risiko irgendwie streuen. Dass man schon was Gutes damit tut, also verschiedene Sachen unterstützt, aber halt nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern das auch ein bisschen streut, dass es halt in Summe irgendwie überblickbar bleibt. Das Problem ist, wo findet man da vertrauenswürdige Möglichkeiten, wo man Geld hinschieben kann. Ne? Also, dass ich das nicht irgendwie, dass du am Ende nicht das Geld irgendeinem Schnösel mit Krawatte im Anzug gibst, der dir erzählt, er baut damit Brunnen in sonst wo. Ne? Und am Ende steht da so ein trauriger Brunnen, der irgendeinem anderen Dorf das Wasser abgräbt. Ne? Und der Typ mit seiner Krawatte und seinem schicken Anzug sitzt in Frankfurt in seinem Penthouse.
Und startet das nächste Startup, ne?
Ja, genau. Also, an wen kann man sich da wenden, wenn man da halt sinnvolle Möglichkeiten haben möchte? Also seriöse, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Seriöse, seriöse Investitionsmöglichkeiten, mit denen man was Gutes tut.
Ich glaube auch das, um jetzt den Bogen wieder zu schließen, auch das könnte halt ein tolles Thema für so ein Format wie Klima vor 8 sein. Ne? Denn das ist eben die Idee, wir wollen auch über solche, also nicht wir jetzt, sondern die Idee, wir haben damit ja nichts zu tun, aber man will eben zur Primetime über solche Klimafragen, auch Fragen der Klimagerechtigkeit, genau das, was du gerade aufgeworfen hast, will man berichten und diskutieren. Und da will man eben Sendezeit für bekommen oder Unterstützung für bekommen. Ist natürlich jetzt erstmal schwer, die Sender davon zu überzeugen. Deswegen hat Klima vor 8 jetzt erstmal einen YouTube-Kanal aufgemacht und wird dort erstmal selbst in Vorleistung, in Vorarbeit treten und 6 Folgen Klima vor 8 produzieren. Um sowas wie Sendungskonzept zu zeigen, Themenauswahl zu zeigen. Und die machen alles selber, redaktionelle Arbeit, die komplette Produktion. Also falls euch das interessiert, schaut euch mal diesen YouTube-Kanal Klima vor 8 an. Der ist sicherlich sehr spannend. Da geht es jetzt, ich glaube, nächste Woche geht es mit dem ersten Video los. Gemeinsam fürs Klima quasi. Das lag mir noch am Herzen.
Mhm. Weißt du, wer es gibt ein Team dahinter, aber wer produziert das Ganze und so?
Das
machen die das alles in Eigenarbeit? Oder?
Kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Ah, okay. Okay.
Ja. Genau. So. Hast du noch was?
Ich hab noch ein, zwei Sachen, die ich bei Gelegenheit mal erzähle. Die sind alle noch nicht so, man redet ja nicht über ungelegte Eier und sonstigen Kram.
Ich nicht,
aber da können wir
du gerne. Du redest immer schon über Marathonläufe, die du machst.
Bisher ging
Bücher,
das.
Bücher, die du schreibst,
Hallo?
Zwei Jahre
Hallo?
Bevor das du anfängst, die erste Silbe zu schreiben.
Nein, das stimmt nicht. Und ist dieses Buch erschienen? Na?
Ja, da habe ich auch nichts gegen gesagt.
Ja, also bitte.
Aber du hast über ein ungelegtes Ei gesprochen und zwar relativ, da war das Ei noch niemals im Rohr.
Ja, der Vertrag war unterschrieben. Also.
Das stimmt.
Nee,
das stimmt, ja.
Nee, es sind so ein paar andere Sachen, die ich noch erzählen wollte, aber das mache ich dann bei Gelegenheit, wenn sich das ergibt. Ich habe in den letzten Wochen ein bisschen an meinen Konsolenbasteleien weitergemacht und habe einen Gameboy geschenkt bekommen und auseinandergeschraubt, in dem Batterien ausgelaufen sind und der, glaube ich, wochenlang auf einem Speicher oder jahrelang in einem Keller oder auf einem Speicher lag. Auf jeden Fall habe ich den mal zerlegt und ich finde das wunderschön. Ich lerne so unglaublich viel dabei. Der ist komplett zerfressen von Batteriesäure.
Ist das eigentlich gefährlich? Ziehst du dir da irgendwie Handschuhe an oder so? Ist das gesundheitsgefährdend?
Ja, das ist nicht ganz so gesund. Ja, ich trage Handschuhe dabei.
Nee, weil ich habe mir tatsächlich die Frage, ich habe jetzt nicht so häufig mit ausgelaufenen Batterien zu tun, aber immer wenn ich mal den solchen Batterien begegne, stelle ich mir die Frage, so richtig gesund kann das ja nicht sein wahrscheinlich.
Nee,
ne?
so richtig gesund ist das auch nicht. Also ich glaube, die Kupfersalze sind das, die da zum Teil bei entstehen, wenn du irgendwie sowas wegkorrodierst auf deinen Platinen und so, die sind schon ziemlich giftig. Mhm. Ne? Also ist nicht so gesund. Ich habe da, als ich den aufgeschraubt habe, hatte ich auch erst keine Handschuhe an, bis dann jemand im Chat so sagt, zieh mal Handschuhe an. Und dann habe ich, als ich den dann gesehen habe, das Ausmaß gesehen habe, wie sehr der durch war, habe ich gedacht, so ja, ist doch vielleicht eine gute Idee, mal Handschuhe anzuziehen.
Und die Gummibärchen mal zur Seite. Normalerweise
ja,
beim
genau.
Podcast und Stream isst du ja auch dabei gerne noch.
Ich höre heute nur Kritik.
Nein, Verbesserungsvorschläge.
Ja, genau. Genau. Nee, tatsächlich dann irgendwann wirklich Handschuhe angezogen und dann das Ganze auch ein bisschen vorsichtiger gemacht. Und also ich finde das spannend, weil so richtig viel gelötet und gebaut musste ich fürs Labor ja nie. Da war das ja eher so gröber, ne? Also größer auch. Aber ich lerne jetzt eine Menge über Elektronik, wollte mich an der Stelle nochmal bedanken, weil mir eine Menge Leute irgendwie E-Mails schreiben und auch so helfen. Und dieser Gameboy ist ein für mich richtig schönes Projekt, weil der richtig, richtig, richtig im Arsch ist und ich mich unglaublich freue, wenn das Ding am Ende wieder laufen sollte, dann feiere ich. Und es ergeben sich schöne Effekte, ne? Also ich habe das Ding auseinandergenommen, der klassische Gameboy besteht aus eigentlich vier Platinen, aber so das Haupt. Also eine ist nur für den Bildschirm, das andere sind drei Platinen. Einmal das Mainboard, das ist der eigentliche Gameboy, wo die ganzen Chips drauf sind. Und dann noch zwei so kleine Tochterplatinen. Eine davon ist das Netzteil und eine davon ist quasi die Audioausgabe. Erstmal herauszufinden, dass diese eine Platine ein Netzteil ist, hat ein bisschen googeln gereicht, aber da hat mir später auch noch jemand geschrieben. Aber dann zu sehen, so dass Leute mir dann schreiben, also mir haben dann Leute geschrieben, so ja, ich habe auch meinen Gameboy repariert, bei mir war das Mainboard komplett Fratze, aber das Netzteil, die Platine habe ich noch, die habe ich noch über, ich schicke dir mal einen Brief. Oh. Und dann kommt irgendwie drei, vier Tage später ein Brief, wo so eine winzige kleine Platine drin ist, die mir halt diesen Gameboy wahrscheinlich wieder rettet und so. Und das ist wirklich wirklich schön, vor allem, weil dann jemand anders, der auch nebenbei Gameboys repariert, mir dann geschrieben hat, so, ja, hier, ich hätte noch die andere Platine für dich, du hast doch letztens so einen gelben Gameboy auseinandergenommen, dürfte ich das Gehäuse davon haben, wenn du das nicht mehr brauchst? Das bräuchte ich nicht. Also man tauscht so Sachen, das ist voll toll, das ist eine sehr schöne Community.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das macht richtig Spaß und wie gesagt, ich lerne eine Menge dabei, also ich habe den jetzt, diesen Gameboy auseinandergenommen, habe die Platinen und so dann in Essig eingelegt, weil das halt die Batteriesäure neutralisiert, weil das also eigentlich nicht wirklich eine Säure ist, sondern eine alkalische Base. Man sieht es dann auch so schön schäumen, wenn man das Ganze einlegt.
Krass.
Und danach halt sauber schrubben, dann halt mit Wasser einmal sauber machen, danach mit Alkohol, was halt das Wasser wieder, das noch irgendwo in Ecken sitzt, wieder verdrängt und so. Macht richtig Spaß. Also
ja, krass.
Ist schön.
Ja. Ja, sieht auch so gut, sieht auch aus der Entfernung gut aus, also als hättest du da einen Nerv getroffen. Ich bin mal gespannt, weil du noch alles reparierst.
Ja, ich auch. Also vor allem jetzt Sachen, also ich habe ja sonst eher Sachen umgebaut bis jetzt, aber jetzt das erste Mal dann tatsächlich, das wäre das erste Mal was ich wirklich repariere. Ich bin immer noch skeptisch, ob das denn am Ende funktioniert, aber wenn, freue ich mich da sehr drüber. Das ist halt schön. Also macht irgendwie Spaß und die Sachen dann irgendwie zu verlosen und damit irgendwie noch Sachen was zu spenden und so, ist auch noch ein schönes Gefühl dabei. Ja.
Ich glaube, dass so ein gewisses Maß an technischem Verständnis gut ist, um Entscheidungen zu treffen. Ne? Und zwar auch außerhalb der Technik, innerhalb der Politik beispielsweise. Ich musste mich neulich schon so aufregen. Bei uns sind die Schulen ja wieder zu, ne? Also, das freut mich natürlich. Darüber rege ja. ich mich nicht auf. Aber man hat ja diesen Inzidenzwert von 200 ausgerufen, der jetzt, glaube ich, bei dem Bundesbeschluss dann runtergesetzt wird auf 165 oder so, wo du dich auch fragst, ne? Wo kommt diese krumme Nummer her? Ja. 165? Aber ist ja egal. Also, wenigstens definieren sie mal Grenzen. Aber das Problem, was dir natürlich sofort klar ist, bei so einem fixen Schwellwert nach oben und nach unten, ist natürlich, dass du sowas baust wie ein Regelkreis bei der Heizung. Ne? Ist die Temperatur oberhalb von 200, genau, machst du zu die Heizung, also du heizt nicht mehr. Und in dem Moment, wo du drunter bist, drehst du das Ventil wieder auf, da fließt wieder heißes Wasser rein und geht wieder hoch. Und der Effekt ist natürlich klar, die Temperatur schwankt immer mehr oder weniger um diesen Wert von 200, also in dem Fall jetzt bei der Heizungswert dann wahrscheinlich nicht 200, sondern eher 20 oder so, aber beim Inzidenzwert jetzt irgendwie um 200. Du definierst sozusagen nicht nur einen Schwellwert, sondern auch einen Wunschwert, ne? Also genau,
runter geht's damit nicht.
Genau, ja, politisch sagst du eben, das ist unser Wunschwert, da wollen wir bleiben. Kann man ja machen, aber dann muss einem auch klar sein. Und das habe ich so das Gefühl, ist nicht den Politikern in Gänze klar, dass damit, genau wie du sagst, nicht ultimativ runtergeht. Du kannst natürlich jetzt so was wie die Zeitkonstante deiner Regelung, ne? Also wie lange dauert es, wenn du ganz unten bist, dass du wieder oben ist? Oder Frequenz könntest du das auch nennen wahrscheinlich, also die Dauer zwischen zwei Maxima oder zwei Minima. Oder auch das Auspendeln, die Maxima, wie hoch gehst du über den Schwellwert drunter oder drüber? Das sind alles Faktoren, die definieren sich dann über die Maßnahmen, die du ergreifst. Die können härter sein oder weniger hart. Darüber machst du dann natürlich diese Zeitkonstante definierst du da drüber, aber genau wie du gesagt hast, du wirst nie signifikant runterkommen, weil sobald du drunter bist, öffnest du ja wieder alle Ventile und es geht wieder von vorne los und geht nach oben. Und erstaunlich ist ja, dass man jemanden, der technisch versiert ist, so wie dir, nur sagen müsste, was wir brauchen, ist eine Hysterese eigentlich. Ne? Wir haben oberen Schwellwert, da gehen alle Bremsen an und wir sagen, Schulen zu, Büros zu, von mir aus nächtliche Ausgangssperre, was auch immer man sich ausdenken kann. Und dann sagt man nicht, bei 200 geht wieder alles auf, sondern bei 35 oder so. Weil dann würden wir deutlich...
Ja. Oder so oder generell so lange, wie drunter geht, machen wir nichts. Ne? Wird ja auch schon reichen. Ne? Also so lange, wie drunter geht, machen wir nichts, bis wir irgendwann an einem Punkt sind, den wir, also wie du schon sagst, so 35 oder so, den wir für vertretbar halten, ne, wo man sagt, da geht es wieder, da können wir dann ja langsam mal wieder was öffnen.
Ja gut, okay, wenn man sagen würde, wir gehen so lange runter, bis es nicht mehr runtergeht, klar. Dann, also da kann ich verstehen, dass natürlich Leute sagen, das dauert uns ein bisschen zu lange. Ne? Also sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft und so. Aber genau, also der zweite Schwellwert, da wo alles wieder geöffnet wird, der muss einfach viel tiefer sein. Und das ist doch jedem, der technisch, weiß ich nicht, jedem Heizungsbauer ist das klar. Jeder, der irgendwie mal ansatzweise, weiß ich nicht, technisch was elektronisch aufgebaut hat, ist das klar. Ich verstehe nicht, dass das Politikern nicht klar ist, dass das nicht sinnvoll sein kann.
Ich habe die Tage mit meinem Bruder telefoniert, der ist ja Lehrer in NRW. Und
der ist in Essen, ne?
Nein, in Dorsten.
Achso, okay.
Da war auch die Frage, also der hat gestern Abend noch, also am Sonntag oder so, Sonntag oder Samstag war noch nicht klar, ob Montag wieder Präsenzunterricht ist oder nicht. ne? Oder wie? Also es war am Wochenende noch nicht klar, wie es weitergeht und es gab verschiedene Szenarien. Szenario Nummer 1, also Szenario Nummer 1 Präsenz, Szenario Nummer 2 keine Präsenz, Szenario Nummer 3 Teilpräsenz. Ne, weil ja irgendwie auch Abiturprüfungen und so anstehen, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die Oberstufe da ist oder nicht da ist oder so. Ich hab's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr genau auf die Kette. Aber auf jeden Fall drei verschiedene Szenarien mit drei unterschiedlichen Arten Unterricht zu machen. Ne? Und mein Bruder meinte zu mir auch so, erwarten die jetzt, dass ich jede Stunde dreimal vorbereite? Ja, also in drei verschiedenen Variationen? Die können mich mal kreuzweise. Vor allem, weil am Wochenende war in Dorsten, glaube ich, eine Inzidenz von 197.
Oh, das ist, ne? Ja.
Genau, und er meinte dann auch so, was soll denn das? Sollen wir dann Montag, Dienstag in der Schule, damit wir ab Mittwoch wieder zu Hause?
Genau,
was ist denn das für ein Quatsch? Also, der ist auch fertig, der verzweifelt da langsam dran.
Also wir hatten auch hier schon geguckt, als die Zahlen so langsam hochgegangen sind und das absehbar war, dass das um ein oder zwei, also maximal um einen Tag zu wenig ist die Inzidenz hochgegangen. Und dass die Montag nochmal aufgemacht hätten, da haben wir uns schon geeinigt, wir schicken den Sohn nicht. Also der ist dann halt krank. Für die drei Tage musst du die dann auch nicht mehr schicken, wenn er weiß, wo es hingeht.
Ja, das ist.
Ja, das ist halt, und man muss ja ganz klar sagen, ne, wir, also hier die Familie Wörl ist ja extrem privilegiert, ne? Also wir können ja zu Hause bleiben mit unserem Sohn, aber überleg mal, du bist die alleinerziehende Kassiererin, die irgendwie zwei Kinder ernähren muss und die kriegt am Sonntag gesagt, morgen kannst du nicht arbeiten gehen, dein Kind sitzt zu Hause. Da kannst du ja auch nicht deinen Chef anrufen und sagen, ja, sorry, ich komme doch nicht. Die haben mich gerade Sonntag 18 Uhr informiert, die Schule macht morgen doch nicht auf. Also er ist wirklich, also die geben ja immer vor, dann auch Dinge für die Arbeiter oder Arbeitnehmer zu machen, ne, damit die Planungssicherheit haben, aber das passiert überhaupt nicht. Also.
Ja, das, also wie gesagt, ich finde es, also jetzt mal abgesehen von den Leuten, die mit ihren Kindern zu Hause sitzen, ich finde es auch für die Lehrer unzumutbar.
Ja, das natürlich auch, ja.
Also, dass die keine klare Perspektive haben. Ne? Also dieser Eiertanz, dieses Hin und Her, das ist doch ein Witz. Also wenn du zumindest weißt, so okay, wir entscheiden jetzt für die nächsten 4 Wochen ist halt kein Präsenzunterricht, egal was ist. Ne?
Ja.
Dann kannst du halt 4 Wochen planen. Dann planst du halt 4 Wochen ordentlichen Distanzunterricht oder ordentlichen Teilpräsenzunterricht oder ordentlichen Präsenzbericht, je nachdem, was gerade halt ansteht.
Mhm.
Aber dieses ständige Hin und Her, dass das an den Leuten nagt und dass es auch ein teilweise nicht zu stemmender Arbeitsaufwand ist, das, ich glaube, da denken auch viele Leute nicht dran.
Ja, ist auch nicht sehr wertschätzend deinen Mitarbeitern sozusagen gegenüber. Nee. Ne? Also, ja. Schlimm.
Naja.
Gut, jetzt haben wir die Stimmung runtergezogen, aber eine lustige Studie möchte ich dir noch vorstellen, die mir bei, ich könnte sagen TikTok begegnet ist, stimmt aber nicht, sie ist mir bei Reddit begegnet, aber sie basiert auf einem TikTok-Video, aber das fand ich so interessant, deswegen, ich habe es nicht überprüft, ich übernehme es einfach nur so. Es geht um Bienen, die, wo man sich die Frage gestellt hat, können Bienen Zeit wahrnehmen, Uhrzeiten, Tageszeiten, so.
Aha, habe ich gesehen. Das habe ich tatsächlich sogar auf TikTok gesehen.
Ja, ist auch der Ursprung. Aber ich musste trotzdem erzählen, weil die Geschichte so gut ist. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass es vom TikTok-Video kommt, sondern nur die Geschichte, wie sich diese Forschung entwickelt hat. Also man hat sich die Frage gestellt, können Bienen Zeit wahrnehmen? Und das Experiment, was die Forscherinnen gemacht haben, ist natürlich sehr einfach. Sie haben Zuckerwasser immer um 16 Uhr neben dem Bienenstock oder in die Nähe des Bienenstocks gestellt und sich angeguckt, wie sich die Bienen langsam dran gewöhnt haben und tatsächlich, nach einer gewissen Zeit kamen die Bienen eben auch aus dem Bienenstock geflogen um 16 Uhr, wenn überhaupt kein Zuckerwasser da stand. Also sie können es nicht gerochen haben, sondern sie müssen einfach gedacht haben, es ist 16 Uhr, wir haben Hunger, wir fliegen raus zum Zuckerwasser. Also können Bienen Zeit messen. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja Moment mal, was heißt Zeit messen? Vielleicht haben sich die Bienen ja nur am Sonnenstand orientiert, also die ungefähr geguckt haben, wo ist die Sonne, und dann fliegen wir los, weil dann steht da Zuckerwasser. Okay. valider Einwand, also haben sie das Experiment im Dunkeln wiederholt, also in einer dunklen Halle oder in einem dunklen Raum. Auch da kamen die Bienen immer um 16 Uhr aus dem Bienenstock, also doch vielleicht Zeitwahrnehmung. Da waren natürlich immer dann doch die Kritiker da und haben gesagt, vielleicht messen die ja was anderes, sowas vielleicht wie der Anstieg der Wärme beispielsweise um 16 Uhr. Ne? Wenn die Sonne einfach lange geschienen hat, dann wird es ja wärmer, vielleicht nehmen sie das so ein bisschen wahr und wissen dann, jetzt müsste später Nachmittag sein, fliegen wir mal zum Zuckerwasser. Also immer hin und her die Argumentation, bis ein Forscher gesagt hat, okay, dann machen wir es bombensicher, wir machen das Experiment nochmal und zwar unterirdisch in einer alten Salzmine, tief unter der Erde. Und auch da kamen die Bienen um 16 Uhr raus, um ihr Zuckerwasser zu holen. Auch da natürlich die Kritiker, als dann gesagt wurde, okay, jetzt haben wir es aber hier, Zeitwahrnehmung, die kamen die Kritiker wieder raus und haben gesagt, vielleicht messen die Bienen ja irgendwie die Drehung der Erde oder so und können dadurch irgendwie abschätzen, dass es jetzt Zeit ist. Also ist immer noch nicht bewiesen. Und dann, und das ist jetzt die Bottomline und der Gag, dann hat ein Forscher in Paris das Experiment wiederholt, hatte also einen Bienenstock, 16 Uhr immer gefüttert, Bienen immer schön um 16 Uhr raus zum Zuckerwasser. Und dann hat er an einem Tag die Bienen eingepackt in ihren Stock, ist mit diesem Bienenstock nach New York geflogen und hat die Bienen dort frei fliegen lassen. Und dort in New York sind die Bienen um 10 Uhr morgens aus dem Bienenstock geflogen, weil sie nämlich einen fucking Jetlag hatten und dachten, jetzt ist 16 Uhr und wir möchten gerne unser Zuckerwasser. Also irgendwie können Bienen offensichtlich, haben die einen Tagesrhythmus und können Zeit einschätzen, Zeit wahrnehmen, Zeit abschätzen. Das ist lustig, oder?
Ja, fand ich sehr. Ich habe da auch sehr drüber gelacht und fand das sehr schön. Sehr schönes Experiment.
Gut, damit haben wir quasi schon ein bisschen übergeleitet in die heutige Sendung, denn wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Wissenschaft mitgebracht. Was haben wir denn für Themen? Wir müssten eigentlich auch noch Unterstützerinnen machen, ne?
Ja, müssten wir auch. Wir werden unterstützt. Und zwar von vielen. The Answer to Life, The Universe and Everything von Felix und Isabel. 1 Euro pro gehörter methodisch inkorrekt Folge und gesehener optisch inkorrekt Folge seit August 2020 von Katharina. Ein Dauerauftrag für die besten Physiker, die ich kenne. Danke.
Das
von Jörg.
Schränkt's
mich. Jörg, wie viele Physiker kennst du? So. Okay, dann 10, enjoy me incorrect. 20, wait 2 weeks. 30, enjoy me incorrect. 40, wait 2 weeks. 50, support me incorrect. 60, go to 10.
Sehr
von
gut.
Matthias.
Basic.
Das fand ich auch sehr schön. Ja. Empfehlung bleibt, Quantum Break sollte euch gefallen. Ihr könnt es aber auch für Lakritz, Katzenfood und Feuerlöscher ausgeben. Liebe Grüße, Bert. Ja, du wirst es nicht glauben, aber das haben wir zum Teil schon getan.
Wenn er wüsste, wie nah er an unserem Leben ist, ja.
Ja, richtig. Und danke für ein bislang werbefreies Minkorrekt von Jörg. Und natürlich noch viele andere, aber das waren die paar, die ich zufällig rausgegriffen habe.
Sehr schön. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt, können wir aber darüber reden, was wir für Themen der Woche haben. Thema Nummer 1 beschäftigt sich, oder habe ich genannt, Anbau, nicht Neubau im Standardmodell. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe davon gehört, aber ich habe extra nichts dazu gelesen.
Sehr gut.
Weil ich dachte, du erklärst mir das. Nummer 2, Entwicklung durch Vielfalt.
Okay. Thema Nummer 3, einsame Echse.
Und Thema Nummer 4, Cinderella's Crocs.
Wir haben heute viel Alliteration, stelle ich fest. Also zumindest zwei hinteren Themen sind.
Ich bin unschuldig, das war keine Absicht.
Ja, bei mir auch, ja, zufällig. Genau, du hast ein schönes Experiment, glaube ich, erdacht.
Ja,
ne?
Ich habe ein klassisches Experiment, ein Klassiker, den ich aber ein winzig, winzig, winzig kleines bisschen erweitert habe, man dadurch aber doch eine Menge lernt. Und zwar, falls ihr das nachher machen wollt, braucht ihr einen Ballon, eine Nadel und Tesafilm.
Ich bin gespannt. Das klassische Experiment kenne ich ja, aber dein Anbau, dein Neubau, bin gespannt.
Ich bin auch mal gespannt, was du dazu sagst, ob dir das gefällt und ob du das irgendwann mal in einer der Vorlesungen benutzt oder so. Also, ich weiß nicht, ob es irgendwo sinnvoll, vielleicht kann man das irgendwo sinnvoll benutzen. Ja, wobei doch, kann man. Damit kann man, zeigen, wie sich Risse ausbreiten.
Okay, jetzt verrat nicht zu viel.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Nein, dann fangen wir an.
Genau, Thema Nummer 1. Moment, ich muss noch eine Kapitelmarke setzen. Thema Nummer 1. Anbau, nicht Neubau im Standardmodell. Es geht natürlich um die Nachricht, die ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen gehört habt. Reini hat die natürlich auch mitgekriegt, als Physiker sowieso. Da wird man quasi von der physikalischen Gesellschaft morgens angerufen und gesagt, so, wir haben hier was Neues.
Das wissen die wenigsten von euch. Spätestens mit der Promotion bekommt man von der DPG so eine rote Lampe, rotes die man in der Wohnung zu Hause an die Wand macht, und immer wenn eine große neuartige Entdeckung ist, dann ist das so wie das Betttelefon. Diese Lampe fängt dann an zu leuchten und so. Es geht ein schriller Alarm los, oh, und man muss sofort an den Rechner. Das
ich fürchte, die Querdenker, wenn sie das hören, wenn sie das als Beweis, da haben sie sich versprochen, ja, dass sie alle gleichgeschaltet sind. Der Remford hat sich verplappert. Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dicht gehalten, aber du hast es...
Ja, das ist der einzige Grund, warum es das Internet gibt, damit wir diese Dinger überall ansprechen können. Weißt du, wie lange das früher mit dem Fernschreiber gedauert hat? Außerdem bei diesen Klacken konnte ich nicht schlafen.
Es geht tatsächlich aber um eine Nachricht, die so zumindest durch die Physikerinnenwelt ziemlich geschwappt ist, aber auch durch die Welt der allgemein wissenschaftlich Interessierten. Da kann man eigentlich nicht drum vorbei. Und zum einen haben wir natürlich eine gewisse Sorgfaltspflicht und müssen darüber sprechen, wenn es so eine Nachricht im Bereich der Physik gibt. Da müssen wir einfach drüber sprechen. Aber ich fand es auch
Willst du es sagen oder soll ich?
Was denn?
Nobelpreis.
Oh Gott, du gehst gleich all in. Scheiße. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube, du kannst das sagen, oder? Ich weiß gar nicht, ob meine Prognosen tödlicher sind als deine. Müssen wir mal gucken.
Wir werden sehen. Wir werden sehen.
Okay, du gehst schon all in, aber es ist tatsächlich etwas, worüber ich auch sprechen wollte. Und deswegen interessiert mich fast dieses Thema auch. Fast noch ein bisschen mehr, weil ich mich natürlich wieder ein bisschen darüber ärgern musste, wie über diese Meldung, über dieses Paper, über diesen Fund berichtet wurde. Ich glaube, wir machen es so, dass ich erstmal erzähle, was überhaupt entdeckt wurde, was gefunden wurde, und dann können wir nachher nochmal drüber sprechen, ob ich das zu eng sehe mit der Berichterstattung. Denn damit will ich trotzdem noch anfangen, das vorweg schicken, nämlich ich habe ein paar Headlines rausgesucht, um mal zu sagen, aufzuzeigen, wie hoch das aufgehängt wurde. National Geographic's titelte Auf der Jagd nach dem Myon, das der Physik widerspricht. Okay, also ein Teilchen, was der Physik widerspricht, finde ich schon einen starken Start. Cinex schreibt, Myon liefert Indizien für neue Physik. Und RP Online, jetzt geht es natürlich im Niveau immer weiter runter, RP Online schreibt...
bitte?
Naja, einfach nur so wissenschaftliche Kompetenz, kann ich auch sagen. Also journalistisch natürlich alles einwandfrei, aber ich weiß jetzt nicht, wie stark die Wissenschaftsredaktion ist.
Was schreibt RP Online?
Myon-Experiment stellen Regeln der Physik in Frage.
Okay, ich hätte mich jetzt gefragt, was titelt denn die Bild? Zugewandertes Myon?
Das ist lustig, dass du das sagst. Das habe ich tatsächlich versucht zu finden. Ich habe versucht, in der Bild ich habe jetzt nicht viel Zeit investiert, aber ich habe halt Myon, Bild und noch ein paar andere Begriffe mal ausprobiert, nichts gefunden. Also entweder hat die Bild darüber überhaupt nichts berichtet, zumindest nichts, was ich entdecken kann, was mich auch ehrlich gesagt nicht wundern würde, oder der Begriff Myon ist nicht gefallen, weil sie gleich irgendwas völlig Absurdes anderes. Also
von Teilchen reden und so,
könnte,
ne?
Sein, ja, weil Myon einfach die Leserschaft zu sehr abschreckt. Das weiß ich nicht, also das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich habe keine Bild-Headline leider gefunden. Die Ankündigung dieses Ergebnisses hängt schon relativ hoch, mit anderen Worten. Die beteiligten Physikerinnen und Physiker sind da etwas vorsichtiger, sagen wir mal. Da sind nämlich einige dran beteiligt. Es geht ja hier wieder um Elementarteilchen. Da wisst ihr ja, da sind sofort immer Teilchenbeschleuniger dran beteiligt und damit ziemlich große Teams. Auch hier ist eine 200-köpfige Myon G-2-Gruppe, nennt die sich, die jetzt diese Meldung rausgehauen hat. Also 200 Leute dran beteiligt, die sagen, sind natürlich viel, viel zurückhaltender. Die sagen, das ist ein außergewöhnlicher Tag für alle Physiker weltweit, aber eben, die sprechen jetzt nicht von neuer Physik oder dass alles umgeschrieben werden. Widerspricht der Physik oder so, da wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig. Denn Was vor allem irgendwie klargestellt werden muss, das hier ist alles andere als überraschend, sondern man muss ganz klar sagen, dieses Ergebnis war eigentlich sehnlichst erwartet worden. Überraschend war da gar nichts. Die Ergebnisse, die jetzt hier gekommen sind, die gehen nämlich relativ weit zurück und das gucken wir uns gleich 20 Jahre mindestens zurück. Es geht hier nämlich um Myonen. Die gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Myonen sind Elementarteilchen. Elementarteilchen, ich habe ein paar Mal in Berichten gelesen und das gefiel mir eigentlich, auch wenn es ein bisschen prosaisch ist, ganz gut. Ist der Cousin der Elektronen. Es hat viele, viele Eigenschaften, die dem Elektron ähneln. Hat zum Beispiel auch eine negative Elementarladung, also negativ geladen, und hat einen Spin von 1,5. Also ist dem Elektron sehr, sehr ähnlich. Ist allerdings, jetzt kommen wir zum Unterschied, ist erheblich schwerer, nämlich 200 mal so schwer wie ein Elektron. Also ähnelt dem Elektron, hat aber in gewisser Weise auch große Unterschiede zum Elektron. Das Myon ist lange bekannt, 1937 entdeckt worden als Bestandteil der kosmischen Strahlung, weil das Myon immer dann entsteht, wenn, also nicht immer, aber kann entstehen, wenn Teilchen kollidieren. Dann kann man das beobachten und genau so ist es dann zum ersten Mal auch entdeckt worden, 1937 in der kosmischen Strahlung.
Da gibt es doch auch, das ist doch das, was unsere Zuhörer eventuell schon von, das war doch das Myon-Paradoxon, oder?
Sehr gut.
Das haben wir doch häufiger mal ausgekramt, um die Relativitätstheorie zu erklären, beziehungsweise zu bestätigen, dass diese Myonen eigentlich nicht lange genug leben von dem Ort, wo sie in der oberen, also in den oberen Atmosphärenschichten entstehen. Also würden sie nicht lange genug leben, um unten auf der Erde anzukommen. Man kann sie aber trotzdem messen und das liegt daran, dass sie sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen und dadurch eine andere Eigenzeit haben. Mhm. Also die Zeit vergeht für die langsamer.
Genau, also diese Teilchen ist genau wie du sagst, sie leben extrem kurz, 2 Millionstel Sekunden und dann zerfallen die wieder in andere Partikel. Das heißt, also zum einen war es diese interessante Beobachtung, die du gerade geschildert hast und aus der man natürlich auch etwas lernen kann. Zum anderen heißt das aber, wenn man die wirklich untersuchen will, dann ist das eine experimentelle Herausforderung. Du musst die Teilchen im Teilchenbeschleuniger gezielt erstmal herstellen, dann musst du die in Vakuumröhren einfangen oder einfangen ist zu viel gesagt, aber irgendwie lokalisieren, messen und für dieses Messen hast du eben auch nur wenige Nanosekunden Zeit, denn dann sind die Teilchen wieder weg. Das heißt, man sieht schon, dass das kein Experiment ist, was man mal eben so auf dem Schreibtisch macht, sondern dafür brauchst du schweres Gerät,
wenn man das so nennen möchte.
Das hat natürlich Physikerinnen und Physiker interessiert, deswegen haben sie auch früh angefangen, das Myon zu untersuchen. Aber, und das behaupte ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, aber sie haben es eher so aus Gründen der Vollständigkeit untersucht. Sie wollten eben, als Physiker ist man ja sorgfältig, man will die Naturkonstanten messen, man will die Eigenschaften der Elementarteilchen messen und in sein Laborbuch einschreiben. Deswegen hat man diese Teilchen gemessen, vermessen, einfach um sozusagen ein Teilchenbild der Welt komplett zu haben. Aber so richtig Spannendes hat man da nicht erwartet. Bis vor 20 Jahren was Spannendes passiert ist. Nämlich an einem Speicherring in Brookhaven an der Ostküste der USA. Da hat man eben so einen Speicherring und da hat man Myonen vermessen. Und da hat man etwas Spannendes gemessen, nämlich dass der Magnetsinn, also die nennen wir es mal Magnetsinn, ich näher mich dem gleich nochmal ein bisschen anders, dass der etwas größer ist, als es die Gesetze der Teilchenphysik vorhersagen. Also misst den Magnetsinn des Myons und stellt fest, der ist ein bisschen magnetischer als das, was wir eigentlich erwartet hätten nach den Gesetzen der Teilchenphysik, die wir uns so erdacht haben. Was heißt das jetzt eigentlich, Magnetsinn? Wie kann man den messen? Myonen tragen eine elektrische Ladung, aber außerdem haben die auch einen Spin. Also den nennen Physiker so. Und den kann man sich, jetzt wird es bildhaft, den kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so einen kleinen Stabmagneten, den diese Teilchen haben. Und wenn man diesen kleinen Stabmagnet in ein Magnetfeld bringt, dann kann man sich vorstellen, dass dieser kleine Stabmagnet des Myons mit dem Magnetfeld eines Speicherrings wechselwirkt und sich beeinflussen lässt. Und das kann man messen. Wenn man sich jetzt dieses kleine Teilchen, dieses Myon anguckt, dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Kreisel kurz vorm Umkippen. Da bewegt sich die Achse ja auch auf so, also die Achse des Drehkreisels bewegt sich ja auch auf so kleinen Kreisbahnen. Man könnte, im Ruhrgebiet würde man sagen, der Kreisel eiert so ein bisschen rum, kurz vorm Umkippen. Mhm. Und dieses Eiern nennen Physikerinnen präzisieren, also das Drehen dieser Achse. Und dieses Präzisieren ist hochspannend, weil genau mit diesem Präzisieren kann man den Magnetsinn, also die Stärke des Myon-Stabmagneten messen. Und was hat man erwartet? Das kann man, oder das haben Physiker errechnet natürlich, was man erwarten würde. Und das kann man relativ leicht mit einer sehr fundamentalen Physik, nämlich der Physik des frühen 20. Jahrhunderts berechnen. Und dann kommt ein Ergebnis raus, was auf den ersten Blick sehr eingängig und elegant ist, nämlich eine 2, also eine Zahl. Ne? Da kommt eine 2 raus. Das wäre so sozusagen der Erwartungswert. Magnet Kraft 2, sage ich jetzt mal etwas, etwas zu einfach. Das Problem ist, das, was sie jetzt in Brookhaven gemessen haben, war nicht 2, sondern die haben einen anderen Wert gemessen. Zum Beispiel, also ich habe den realen Wert habe ich mir jetzt hier gar nicht notiert. Ich habe tatsächlich, vielleicht habe ich mir den später notiert. Also das hat man nicht erst beim Myon festgestellt, das hat man tatsächlich vorher auch schon beim Elektron gemessen. Da sollte der Wert auch 2 sein, der war aber dann 2,00232 beispielsweise. Also eine geringe Abweichung, aber eine Abweichung immerhin von dem, was man aus den Modellen erwartet hätte. Und dieses Elektron, bei der Abweichung des Elektrons hat man in den 1940er Jahren schon gesehen. Seitdem interessieren sich Wissenschaftler natürlich extrem für genau diese Abweichung. Wie stark weichen die Teilchen von der Vorhersage 2 ab? Deswegen heißt auch diese Forschergruppe, die sich hier damit beschäftigt hat, G-2. Ne? Also das was dich eigentlich interessiert. Die 2 ist verstanden, aber warum eigentlich diese Hinterkommazahl, ne? 0,00232? Und damit haben sich Generationen von Theoretikern beschäftigt, unter anderem dann auch ganz schlaue Menschen wie beispielsweise Richard Feynman. Und die haben schließlich die Erklärung gefunden, warum dieser Wert von 2 abweicht, was da eigentlich passiert. Und das ist echt irre. Da ist nämlich in gewisser Weise the fabric, wie würde man das sagen, das Gewebe unseres Universums schuld, wenn man es ganz bildhaft sagen möchte. Denn das, was wir als leeren Raum bezeichnen, der ist nicht wirklich leer, wenn man sich die Quantenfeldtheorie anguckt. Denn wenn man wirklich so auf die Ebene der kleinsten Strukturen runterblickt und sich da unseren Kosmos anschaut, dann sind selbst relativ, oder nicht relativ, sondern völlig leere Räume, also das perfekte Vakuum, dieses perfekte Vakuum ist nicht leer, weil ständig Teilchen und Antiteilchen überall und zu jeder Zeit aus dem Nichts auftauchen und wieder verschwinden. Also wir haben so ein Quantenwabern auf dieser Ebene, ständig. Es wird total chaotisch auf dieser Ebene. Ständig erscheinen irgendwelche Teilchen und wir leihen uns, also das Universum leiht sich quasi Energie aus dem Nichts, erzeugt daraus Teilchen und diese Teilchen zerfallen wieder und sind wieder verschwunden. Es wabert also die ganze Zeit. Mhm. Was hat das mit dem Myon zu tun oder auch mit dem Elektron? Und jetzt wird es spannend. Diese virtuellen Partikel, die ich gerade erzählt habe, ne, die ständig auftauchen und wieder verschwinden, die wechseln wir natürlich. Die sind ja nur ganz, ganz kurz da. Aber das reicht, um zu wechselwirken mit Elektronen oder mit Myonen beispielsweise. Mit allen Elementarteilchen, die so durch den Raum fliegen. Die wechseln wirken alle mit diesen Teilchen, die auf einmal auftauchen. Und Myonen sind jetzt genauso wie das Elektron beispielsweise empfindlich oder empfänglich für diese Störung durch dieses Vakuum-Wabern. Und genau das messen wir mit diesem anormalen magnetischen Moment. Und beim Myon liegt er irgendwie bei, also dieses G-2, der Wert liegt bei 0,001165 und so weiter. Ist egal, wie welche Stellen jetzt hinterm Komma. Und das ergaben genau diese, oder das wurde genau in Brookhaven vor 20 Jahren schon gemessen. Ne? Also es war schon klar, wir messen diese, eine Abweichung. Aber Brookhaven hat noch etwas gemessen. Die Messergebnisse in Brookhaven lagen nämlich wichen ein ganz klein bisschen ab, also 2001 wurde das gemessen, wichen ein ganz klein bisschen wieder von Literaturwerten ab. Also wir wussten schon, wir haben dieses Quantenwabern, da tauchen Teilchen auf. Unser Myon, was wir jetzt schon vermessen haben, was wir kennen, wechselwirkt mit diesem Quantenwabern. Und wir konnten berechnen, wie müsste es wechselwirken. Es wechselt aber anders, als wir es erwartet haben. Und dann werden natürlich Physikerinnen und Physiker unruhig, weil das kann nur eins bedeuten. Das Quantenwabern ist anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und zwar wie? Laut der Theorie können theoretisch alle Teilchen, die wir in der Natur haben könnten, die könnten in diesem Quantenwabern auftauchen und wechselwirken mit dem Myon. Selbst Teilchen, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Und jetzt haben wir natürlich in unsere Theorie, in unseren Literatur oder in unseren erwarteten Wert, haben wir nur die Teilchen reingeschmissen, von denen wir wissen, dass es die gibt. Und wenn jetzt das Messergebnis abweicht von dem theoretisch erwarteten Wert, kann das eigentlich nur eins heißen, nämlich, dass es da draußen in diesem Quantenwabern noch weitere Teilchen gibt, die wir gar nicht kennen. Und das ist natürlich irre, ne? Da wird man natürlich unruhig, so als Physiker. Genau das ist so der Kerngedanke hinter dieser G-2-Messung, die in Brookhaven stattgefunden hat. Und was hat jetzt stattgefunden? Jetzt hat eigentlich nur die Reproduktion dieses Ergebnisses stattgefunden. Das ist natürlich auch
was
nicht.
Ich wollte sagen, was heißt nur?
Genau, also, ne? Genau, also nur heißt es natürlich überhaupt nicht, zumal die Messmethoden verbessert wurden, da sage ich gleich nochmal was zu. Also dieses Ergebnis ist extrem wichtig, sonst hätte es in Brookhaven ja auch nur eine Fehlmessung sein können. Wobei man dazu sagen muss, es war nicht nur eine einzige Messung. Damals in Brookhaven hatte die Messung, glaube ich, eine Signifikanz von 3,3 Sigma. Das heißt, dass es nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,05% gab, dass das, was sie gemessen haben, reiner Zufall war. Und der Rest, also wo sind wir da, 99,95%, man sicher sein konnte, dass es ein realer Effekt der Natur ist. Also wenn ich jetzt sage, man hat jetzt besser gemessen, dann heißt das nicht, dass sie damals in Brookhaven schlecht gemessen haben, aber eben noch nicht mit einer Sicherheit, die in der Teilchenphysik erwartet wird dafür, dass man dann sagen kann, das ist ein realer Effekt und da ist etwas in der Natur, was wir noch nicht verstanden haben, quasi. Also, seit 20 Jahren gibt es dieses Ergebnis und man versucht jetzt herauszufinden, was es ist. Und man muss dazu sagen, auch das, ne, dass da neue Teilchen sind, ist jetzt auch nichts, was uns Physiker aus den Socken haut. Denn wir haben ja hier auch schon oft drüber gesprochen, dass es sowas beispielsweise wie die dunkle Materie gibt. Ne? Dass wir also sagen, wir beobachten im Kosmos Dinge, die können wir nicht erklären. Also sagen wir, da muss es noch Materieteilchen geben, die wir noch nie gesehen haben, die noch nicht in unserem Standardmodell drin sind. Deswegen, das ist für Physiker völlig klar, dass das Standardmodell noch nicht fertig ist. Das Teilchenmodell auch nicht. Ne? Wir kennen noch nicht alle Elementarteilchen. Das ist uns allen klar.
Es passt nur bis jetzt ganz gut.
Genau, das ist das, was du immer gerne dann sagst. Ne? Es ist halt die beste Beschreibung unserer derzeitigen Welt. Aber jedem von uns ist klar, da kann jederzeit noch was kommen. Wir erwarten sogar noch weitere Teilchen, um noch weitere Effekte zu erklären. Also, jetzt, was ist jetzt passiert? Sie haben dann tatsächlich den Magnetring haben sie in Brookhaven abgebaut Und haben den jetzt verschickt ans Fermilab, aus Kostengründen einfach, die wollten den recyceln quasi, also haben den Magnetspeicherring wiederverwertet, allerdings erweitert um eine neue Messelektronik, und seit 2018 haben sie am Fermilab dann die Myonen
gemessen,
genau. Und die Messergebnisse mit noch höherer Genauigkeit sind jetzt quasi publiziert worden. Ganz kleiner Fun-Fact noch eben am Rande, weil ich das so lustig finde. Es war ja irgendwie jetzt klar, also die Ergebnisse von Brookhaven waren ja klar. Ne? Jetzt setzt du eine neue Mannschaft an Physikerinnen und Physiker an so ein Experiment und sagst so, wir messen das jetzt nochmal nach und wir müssen sehr genau messen und da muss ja alles neu kalibrieren und das ist ja eine Messtechnik, die neu aufgebaut wird sozusagen. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ist ja schon ein bisschen gefährlich, dass die dann vielleicht ein bisschen arg auf die Brookhaven-Zahlen gucken und sagen, wir wollen da irgendwo landen, ne, wo die Brookhaven-Zahlen
sind. Ja, genau, so, das ist ja immer so eine Gefahr, wenn du weißt, was du messen willst,
genau,
dann misst
genau,
du sowas auch. Ne?
Und da haben die was Spannendes gemacht, quasi ein Doppelblindversuch. Sie haben nämlich die Uhr, in Anführungsstrichen die Uhr, mit der sie diese Präzision der Myonen messen, die haben sie falsch getaktet. Und also nicht glatte Sekunden gemessen, sondern irgendwelche, sagen wir mal, eine Sekunde war jetzt eine Sekunde, 3145 oder so. Also irgendwas jetzt mal.
Ja.
Die war halt falsch getaktet. Und jeder Wissenschaftler, der an diesem Experiment beteiligt war, wusste nicht, was er da misst. Der hat halt Werte gemessen für diese Präzision, diese Drehung der Myonen. Aber er wusste nicht, was das in realen Zahlen bedeutet. Die wussten natürlich, dass sie eine falsche Zahl messen. Das war ihnen bekannt. Aber nicht, um welchen Faktor der jetzt korrigiert werden müsste. Und es gab angeblich, so habe ich es gelesen, gab es nur zwei Leute, die einen achtstelligen Zahlencode hatten, mit denen sich die gemessenen Werte wieder in Realzeit umrechnen lassen konnten. Und dieser Zahlencode lag pressewirksam in einem Tresor und in einem Umschlag, und der wurde rausgeholt, jetzt bei einer Pressekonferenz, aus einem Safe geholt, wurde dann ausgepackt und dieser achtstellige Zahlencode wurde dann eingetippt und auf Enter gedrückt, und in dem Moment live wurde dann die Umrechnung gemacht und dann stand da eine neue Zahl, ja.
Wenn Wissenschaft auch Show sein muss.
Ja,
ne?
Genau. Dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass die nicht vorher mal den Code eingetippt haben, um zu gucken, wo sie denn landen. Aber ist ja...
Glaube ich im Leben auch nicht, also ganz ehrlich...
Aber ich muss sagen, ich find natürlich diese Geschichte dahinter finde ich gut, ne? Dass die Experimentatoren selbst nicht wussten, was sie da gerade messen, um genau das, damit das nicht passiert, ne, was du gerade gesagt hast. Jeder, der schon mal Messungen gemacht hat und ein Wunschergebnis hatte, der weiß ja, wie man manchmal in die Richtung guckt.
Genau, wie leicht man sich selbst beeinflussen kann.
Ja.
Also selbst wenn man nicht will. Deshalb sind ja auch gerade in so, also bei so medizinischen Sachen und so, sind ja auch so Doppelblind-Sachen immer Standard.
Genau, ja.
Und sowas brauchst du halt nicht nur, wenn es um Menschen geht, sondern auch, also doch, wenn Menschen beteiligt sind,
ja,
ne?
Ja.
Dann brauchst du das halt.
Genau, und sie haben diese Zahlencode jetzt eingegeben, umgerechnet und haben festgestellt, ja, okay, das magnetische Moment des Myons weicht wieder vom Standardmodell ab, und zwar in ganz ähnlicher Weise wie damals in Brookhaven. Ich stelle jetzt übrigens gerade fest, dass, weil ich dir gerade über die Signifikanz des Experiments gesagt habe, stimmt nicht. Von Brookhaven habe ich es mir tatsächlich nicht notiert. Das, was ich dir gerade genannt habe, nämlich die 3,3 Sigma, die beziehen sich jetzt schon auf die Messung vom Fermilab. Also 0,05% Wahrscheinlichkeit, dass das nur ein Zufall ist, dass wir diese Werte messen. Aber wenn du diese 3,3 Sigma zusammenrechnest mit den Ergebnissen von Brookhaven, dann kommst du ein bisschen näher schon an 5 Sigma ran. Das ist das, was man erreichen will, nämlich dass es nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,00003% Zufall ist. Wenn du das mit Brookhaven verrechnest mit den Ergebnissen, die da zutage getragen wurden, dann kommt man auf 4,2 Sigma. Also das ist jetzt schon nicht mehr ein Wert, der... Also es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das einfach nur noch Zufall ist, was die Leute gemessen haben.
Hm.
Jetzt gibt es eine Einschränkung, die ich machen musste, die ich auch irgendwie wieder so ein bisschen Lust. Also, das war erstmal das Ergebnis, ne? Also, Physiker haben das lange erwartet. Es gibt diese Ergebnisse schon lange, seit 20 Jahren. Die wurden jetzt nur bestätigt, was aber das nur soll nicht wertmindernd sein, sondern ist hochsignifikant und spannend. Und insbesondere die Tatsache, dass man da ein Teilchen, neue Teilchen scheinbar detektiert über das Myon, ist natürlich absolut spannend und sagt uns vielleicht, dass da draußen neue Teilchen sind, die entdeckt werden wollen. Aber das allein ist jetzt, das überrascht jetzt keinen Physiker. Ne?
Eine kurze Frage zur Theorie. Sind die Theoretiker, also gibt es gibt es Theorien, natürlich gibt es welche, aber so Kandidaten, was denn das für Teilchen sind, die da noch sein könnten?
Ja, da gibt es verschiedene Überlegungen, was das sein könnte. Zum Beispiel eine neue Variante vom Higgs-Teilchen oder irgendwelche Leptoquarks, habe ich gesehen, wobei ich mich jetzt nicht damit beschäftigt habe oder mir nicht mehr angeguckt habe, welche Eigenschaften die haben müssten. Das könnte nebenbei auch sehr schwierig sein, die jetzt schnell zu detektieren, weil du ja jetzt erstmal nur die magnetische Kraft gemessen hast, mit der sie an den Myonen ziehen. Ne? Damit weißt du aber noch zum Beispiel nichts über deren Masse. Und die Masse, wie du weißt, hängt ja stark mit der Energie zusammen. E ist gleich mc Quadrat. Das heißt, um jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir suchen die jetzt auch mit Teilchenbeschleunigern, dafür müsstest du wissen, welche Masse sie haben. Und die hat man noch nicht. Ja, also von daher ist die große Frage, was machst du jetzt mit dem Ergebnis? Du weißt, möglicherweise ist da draußen etwas, andere Teilchen, aber jetzt so gezielt danach suchen ist schwierig, also das ist schwierig, das wird nochmal eine Generation an Physikerinnen verschleißen wahrscheinlich.
Ah, okay.
Aber noch was anderes ist spannend, was man sich auch überlegen könnte. Ich habe jetzt immer gesagt, wir vergleichen die gemessenen Werte mit den erwarteten Vorhersagen des Standardmodells. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, was ist denn eigentlich, wenn das Standardmodell falsch ist? Jetzt muss man dazu sagen, das Standardmodell, also das, was so beschreibt, was die Welt zusammenhält, welche Teilchen es gibt, welche Kräfte es gibt, das war extrem erfolgreich. Wir haben damit viele Vorhersagen gemacht, das beschreibt die Welt auch ganz gut, aber man könnte natürlich sagen, vielleicht in irgendwelchen Nuancen stimmt das Standardmodell ja nicht und das müssten wir eigentlich anpassen und dann stimmt das wieder mit dem Myon, warum das so ein bisschen magnetisch anders eiert, als wir uns das vorstellen. Und das ist ganz lustig, am Tag, wo die dieses große Presse-Event hatten, wo sie diese Abweichung vom Myon aufgezeigt haben, entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag kam ein Theoriepaper raus, wo eine Forschergruppe, Deutsch, Französisch, Ungarisch, gesagt haben, sie haben mit einer neuen Methode, Supercomputer gestützt, nochmal nachgerechnet, wie das magnetische Moment des Myonen aussehen würde. Und das deckt sich jetzt auf einmal mit den Messungen von Fermilab und damals von Brookhaven. Und das ist natürlich irgendwie, ich glaube, der Amerikaner würde das so nennen, pissing on your parade. Also du feierst gerade deine große. Also ich meine, das ist halt echt geil, ne? Wenn du in der Lage bist, am nächsten Tag ein Paper rauszubehauen, ne?
Dann hast du das schon fertig.
Dann hast du das schon fertig, ne? Und jetzt kommt natürlich reine Spekulation von mir. Dann sitzt du da so und denkst so, also ich als Theoretiker, wenn ich jetzt dieses Paper veröffentliche, da kräht kein Hahn nach. Also natürlich die Physiker schon, das interessiert die natürlich schon, aber so richtig Aufmerksamkeit werde ich nicht kriegen. Aber wenn ich das am nächsten Tag nach der großen Veröffentlichung vom Fermilab raushau, die ja jetzt irgendwann kommen muss, das war ja klar, dass die irgendwann ihre Ergebnisse raushauen, dann kann ich schön im Windschatten noch ein bisschen mitfahren und dann werden Leute sich das mal angucken. Und das finde ich natürlich schon wieder, das sagt auch so ein bisschen was über die Wissenschaftswelt aus, ne? Wie, dass die halt auch so ein bisschen leider drauf aus ist, Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, ja, klar. Also das klingt so böse, aber Aufmerksamkeit ist halt wichtig, also sehr, sehr wichtig. Ne?
Ja, ja.
Das merkt man ja auch so ein bisschen daran, also was gerade nicht schick ist, also was schick ist, hat eine höhere Chance, gefördert zu werden.
Ja,
das
genau.
ist leider
ja.
so.
Ja.
Ne?
Ja.
Also wenn irgendwie, es ist ja immer irgendeine neue Kuh, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Ne? Wenn du irgendwie, also ist jetzt hart überspitzt und böse gesagt, ne, aber wenn du irgendwie seit 20 Jahren an Feldeffekttransistoren arbeitest und da keine Unterstützung mehr bekommst, ne, plötzlich aber irgendwie Graphen das neue hippe Material
ja.
ist und du sagst, ja, ich mache Feldeffekttransistoren mit Graphen. Dann kriegst du auf einmal wieder Geld dafür. Das, ja, das System, also wie ich auch immer so häufig und gerne sage, das System ist nicht gut, aber es ist das Beste, das wir haben.
Ja.
Das gilt leider auch da. Naja.
Also zum einen fand ich die Entdeckung natürlich total spannend, ne, dass du eben über diese Abweichung von diesem G-Wert, dass du da dieses Quantenwabern messen kannst, ist ja total faszinierend, oder dass du möglicherweise eben auch Wabern von Teilchen beobachtest, die du noch gar nicht kennst. Also das ist schon mal absolut faszinierend. Aber jetzt auch nochmal zurückzukommen zu dem Anfang, wo ich ja gesagt habe, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Berichterstattung so gut ist, und da hätte ich halt gerne nochmal deine Meinung zu gehabt. Finde ich diese Schlagzeilen halt irgendwie ziemlich problematisch, ne? Weil ich habe ein bisschen Sorge, dass so Leute, die ja eh schon so ein bisschen wissenschaftskritisch sind, das auch so ein bisschen als ihren Futter nehmen, wenn so eine Headline ist, wir brauchen jetzt eine neue Physik, ne? Oder
das Alte stimmt alles
genau,
gar nicht.
Ja.
Das ist alles falsch gewesen.
Genau,
ne? Haben wir euch ja schon immer gesagt.
Und das finde ich halt problematisch, ne? Dass die Leute das dann aufschnappen und dann sagen, ja, Herr Physiker, ihr sagt auch einmal das und einmal das. Und deswegen war mir auch so wichtig, eben zu sagen, bei der Titelfindung dieses Themas, das ist ein Anbau an das Standardmodell und nicht Neubau. Ne? Es wird verfeinert.
Ja.
Entweder haben wir vielleicht möglicherweise ein neues Teilchen gefunden, oder wir müssen vielleicht unser Standardmodell auch mathematisch neu, also nicht neu, sondern verfeinern, verbessern. Aber wir reißen die Physik ja nicht ab. Deswegen finde ich es halt so schlecht, wenn die eine Headline auch noch ist, wie war das, Indizien für neue Physik, finde ich halt. Ja gut, könnte man natürlich noch so lesen, wie da sind neue Sachen aufgetaucht. Okay, ja, aber das Myon, das der Physik widerspricht, boah,
ja,
also
das ist, also das finde ich, also überhaupt immer irgendwas, also irgendwas, was der Physik widerspricht oder Einstein widerlegt.
Ja.
Ist ja auch so, also das ist ja so ein Evergreen, ne? Einstein widerlegt ist so ein Evergreen der schlechten Schlagzeilen. Finde ich auch mal zum Kotzen, wenn ich sowas lese. Das denke ich auch mal, boah, lastet doch. Warum?
Ich musste neulich so lachen, da war ein Tweet von Fischblock, Lars Fischer, der schrieb irgendwie, ich kann es nicht komplett zitieren, aber sinngemäß war das irgendwie so, dass er sich geärgert hatte nach dem Satz, ich bin Ingenieur mit 40 Jahren Berufserfahrung und Frührentner und interessiere mich leidenschaftlich für Einsteins Relativitätstheorie. Und er hat sich dann irgendwie geärgert, dass er bei dem Leserbrief danach, nach diesem Satz, überhaupt noch weitergelesen hat. Weil Leserbriefe, die so anfangen, weiß er schon immer, wo die enden.
Ja.
Das ist nämlich genau die Einstein-Widerleger und so. Ne? Er meinte, es wären, oder er hat so, das klang so, als wären das immer die 40 Jahre berufserfahrene Ingenieure, die dann zu Hause in der Rente sitzen und denen dann so ein bisschen langweilig ist, und dann fangen sie mal an, Einstein zu widerlegen. Ja, das finde ich halt ein bisschen, also das muss man immer ganz, ganz klar sagen. Ne? Wir verfeinern unsere Sicht der Welt und wir. Also, dass wir irgendwie so völlig revolutionär Umstöße haben, ist eher selten.
Ja,
bis nie.
Das ist,
ich meine, genauso wie Einstein, aber dieses Beispiel hatten wir ja auch immer, ne? Also, solange ihr im Auto auf der Erde rumfährt, funktioniert Newton'sche Mechanik halt wunderbar, ne? Körper beschleunigen, Körper bremsen ab. Sobald ihr halt mit der Lichtgeschwindigkeit unterwegs seid, muss man relativistisch rechnen und muss Einstein mit berücksichtigen. Das macht aber Newton nicht weniger korrekt. Es sagt halt nur, es gibt Sonderfälle, wo Newton nicht ausreicht. Wo man, wenn man ja. dann ein präzises Ergebnis braucht, muss man halt Einstein mit berücksichtigen. Aber das ändert halt nichts daran, dass Newton trotzdem gut geforscht hat und gute Sachen herausgefunden hat.
Ja. Ja, ja, genau. Das, ne, also nur weil es neue Theorien gibt, heißt es ja nicht, dass die alten falsch sind.
Genau, ja.
Ja.
Genau, das war das erste Thema.
Sehr schön. Viel Physik.
Ja, ja, natürlich, klar. Aber ich finde es halt erstaunlich, ja. Mit dieser Teilchen, also mit diesen vielen Elementarteilchen und trotzdem aber ein relativ einfaches Experiment. Ne? Also sich vorzustellen, dass da so ein Kreisel irgendwo im Magnetfeld taumelt und dieses Taumeln misst und daraus kann man irgendwie ableiten, ob da irgendwas an diesem Magneten zerrt. Das kann man ja irgendwie noch ganz gut nachvollziehen, finde ich.
Ja, ja.
Alles andere ist, ja, alles was dahinter steckt, ist wahrscheinlich so kompliziert.
Ich finde das so schon nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, muss ich sagen, weil das halt so abstrakt ist und so weit weg von irgendwie dem, was man im Alltag kennt. Ja. Ne? Also ich meine, so Atome kann man sich ja noch selbst das ist schon eigentlich falsch, aber Atome kann man sich ja noch vorstellen und so Elektronen, die da irgendwie durchflitzen, bla bla. Aber dass du dann plötzlich so ein Teilchen Zoo hast mit Sachen, die nur kurz leben, nicht da sind, mit dem Quantenvakuum,
ne? Ja.
Ne, wechselwirken.
Das ist halt überall um uns rum. Ne? Also wenn ich jetzt in Richtung Monitor gucke, dann ist dazwischen dieser Fabric of Universe, also diese Ursuppe, die ständig am Wabern ist, die wir natürlich nicht wahrnehmen, weil sie auf viel zu kleiner Skala ist, aber dass die Natur so dermaßen chaotisch und zufällig wird auf der Quantenebene, ist irgendwie komisch. Ne?
Das ist schwer nachzuvollziehen. Also auch schwer sich vorzustellen. Das ist ja eh so ein Punkt, ne? Bei dem ganzen Wahrscheinlichkeitskram und dem chaotischen Sachen und so, da ist es mit dem bildlichen Vorstellen halt vorbei, ne? Weil wir sind nun mal Wesen in einer dreidimensionalen Welt, in der wir leben. Lass es noch vierdimensional sein, wenn wir die Zeit noch mitnehmen oder so. Aber selbst da hört es ja schon auf, dass die Raumzeit ist auch außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und wenn es dann in die kleinen Bereiche geht, wo es eigentlich nur noch Energien sind, Energiefelder, die irgendwie miteinander wechselwirken, da ist halt ganz vorbei.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem spannend. Also zu sehen, wie die Welt da aufgebaut ist.
Und zwar real so ist, ne? Nicht nur, dass wird,
ja, ja, ja.
Also, dass das nicht hier
man
einfach.
Man hat sich da was Mathematisches
genau,
überlegt.
Ja, ja, genau,
ne?
Ja, so ist es eben nicht. Ne? Das ist real so. Gut, was hast du uns mitgebracht bei.
Einen Ausflug in die Biologie. Entwicklung durch Vielfalt. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs ordentlich, ohne dass jetzt Biologen Schmerzen leiden.
Ach, die. Wir kriegen doch immer Ärger von Biologen, wir immer Ärger.
Ja, es geht um Kultur, also um Entwicklung, um Kultur und Tradition. Und damit ist jetzt nicht das gemeint, was die identitären Spinner, Pegida oder die AfD darunter verstehen. Ne? Die wollen ja unsere tolle deutsche Kultur bewahren und haben Angst vor Zuwanderung und deren Einflüssen. Ne? Ich halte das ja generell mal für eine dumme Einstellung und vor allem für auch ein sehr, sehr eingeschränktes Verständnis davon, was Kultur oder kulturelle Entwicklung ist. Also traurig. Aber um die geht's auch nicht. Es geht um, was denn?
Nee, nix. Ich bin an mein Mikro gestoßen. Ansonsten
okay.
Nur Zustimmung bis jetzt.
Ja, also ich würde eher sagen, also Kultur und auch gerade Tradition ist etwas, das nicht starr ist, sondern etwas, das sich ständig ändert, weiterentwickelt, sich splittet auch, also Untergruppen bildet, ne? Also deshalb, also wenn ich irgendwie höre, dass irgendwie irgendwelche Flachnasen von deutscher Leitkultur sprechen oder so, ne, dann frage ich mich immer, was soll das für ein Quatsch sein? Ne, also, was ist denn das? Ne, könnt ihr dann mal irgendwie genauer definieren, weil allein schon regionale Unterschiede, ne? Also, wenn ich meine Schwiegermama aus Ostfriesland mit irgendeinem Bayer an einen Tisch setze, dann kommen die zwar beide aus Deutschland, die haben aber sehr unterschiedlich kulturelle Prägungen, würde ich mal sagen.
Wahrscheinlich, ne, ja.
Also, oder Ost und West, Norden, Süden, also allein in unserem kleinen Land ist Kultur schon sowas Regionales, also sowas, was von einer kleinen sozialen Gruppe geprägt wird, ich reg mich immer auf darüber, wenn ich so einen Quatsch lese oder davon höre. Es ist nicht umsonst eine eigene Wissenschaft, ne, sowas zu untersuchen, die sozialen, soziales Miteinander und so,
ja.
In Form von Kulturen und Traditionen. Mit Kultur hier, also in diesem Thema, ist jetzt nicht Kultur, also mit Kultur ist nicht Arte gemeint, ne? Also nicht, nicht irgendwie, nicht, also ja, kein Theater, kein irgendwas, sondern eher so Techniken und Rituale, die weitergegeben werden oder in einer gewissen Gruppe halt ja praktiziert werden. Man kann Kulturen beziehungsweise
aber bei Menschen schon, oder?
Ja, da komme ich jetzt gerade okay. zu. Man kann Kulturen und kulturelle Bräuche oder Techniken nämlich auch bei sozialen Gruppen, also bei Tieren erkennen, die in sozialen Gruppen leben. Also Beispiel, wenn wir Affengruppen, also Gruppen, also so ne, soziale Gruppen von Affen zum Beispiel haben.
Ich glaube, die entwickeln die schon mal so Werkzeuge oder sowas, ne?
Ja, genau, genau. Wie man Werkzeuge entwickelt oder Techniken, um irgendeine Frucht zu öffnen oder so, oder generell, wie sie sich verhalten, ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Es ist die gleiche Art, ne? Also es sind alles die gleichen Affen, aber auch da gibt es kulturelle Prägungen, die über Generationen weitergegeben werden und so. Und Kultur ist dabei natürlich durch Lebensumstände geprägt, ne? Die durch Generationen durchgereicht wird. Ne? Also eine Gruppe von Tieren, die irgendwie, weiß ich nicht, in den Bergen, irgendwo in den Alpen aufwächst, ne? Irgendeine Vogelart oder so, die wird sich in einer anderen Gegend anders verhalten. Ne? Also und auch andere technische Entwicklungen haben, weil die sich ja an ihre Umgebung auch anpassen. Und da gerade im Bereich Vögel, es geht ja auch gleich um Vögel, kommen wir zu einem spannenden Punkt, denn da kann man sich besonders gut vorstellen, dass es dort auch Einwanderung gibt.
Okay.
Dass,
ja.
Dass, also ne, bei also jetzt als Beispiel, wenn wir die Affen nehmen oder so oder irgend so eine oder sagen wir nehmen eine nehmen so ein Pakt, wie nennt man das, eine Gruppe Wölfe? Ist das
Rudel?
Nee, das ist kein Rudel. Ist das ein Rudel bei Wölfen? Ist das beim Rüfeln?
Ja, ja.
Ist das nicht Wolfpack? Oder so?
Ja, im Englisch. Ja, aber nicht im Deutschen, Deutsch? Oder?
Ist das ein Deutsch? Weiß ich nicht.
Ein Wolfsrudel, ja, sicher.
Ist das ein Rudel? Okay. Ja, was weiß ich, Entschuldigung.
Also
das
bei Biologie.
Rudel, ja, ist ein Rudel. Ist ein Rudel. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, aber auch da, ne? Also alles, was so soziale Gruppen hat, ist innerhalb der gleichen Tierart, kann es unterschiedliche Kulturen quasi oder Bräuche oder Traditionen innerhalb dieser Gruppen geben. Und da ist es besonders interessant bei Tieren, die diese Gruppen im Laufe ihres Lebens oder im Laufe der Jahreszeiten oder so wechseln und nicht immer in einer festen Gruppe sind. Sowas gibt es auch. Und da haben wir dann quasi den Punkt Zuwanderung. Also wie wirkt sich die Einwanderung in solchen Gruppen aus? Also wenn Tiere von einer Gruppe in eine andere wechseln, wie beeinflussen Tiere, die fremd sind, die Gruppe und die dort herrschende Tradition beziehungsweise Kultur, also die dort vorherrschenden Techniken? Untersucht haben das ein paar Forscher an Kohlmeisen.
Aber wenn da jetzt rauskommt, dass Fremde dann ausgegrenzt wird und dass Rassismus natürlich ist, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber
warten wir mal ab.
Warten wir mal.
Die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, warum gerade Kohlmeisen? Also warum haben die sich Kohlmeisen angeguckt? Man könnte jetzt denken, zum einen, weil man dann im englischen Paper von Great Tits sprechen kann und das ein Running Gag ist.
Ach ja, ich erinnere mich.
Genau, ja. Nein, aber die Kohlmeisen sind wohl so ein ähnlich wie irgendwie die Eintracht oder so ein schönes Modell anscheinend. Aber bei Kohlmeisen ist auf jeden Fall bekannt, dass die Tiere Traditionen haben, also innerhalb ihrer sozialen Gruppe diese Traditionen sowie Techniken, wie man irgendetwas macht, weitergeben, ne, an die nächste Generation, aber auch innerhalb der Gruppe weitergeben. Das heißt, wenn du eine Gruppe von Kohlmeisen hast, ne, also ein Verbund von irgendwie 15, 16 Vögeln oder so und einem Vogel etwas beibringst, dann bringt der das nach und nach dem Rest der Gruppe bei.
Okay.
Also wenn ein Vogel lernt, wie man zum Beispiel eine gewisse Futterkiste öffnet, dann bringt der das dem Rest der Gruppe bei. Also dann diese Technik wird dann weitergegeben und es bildet sich.
Darf ich mal fragen, was heißt denn, er bringt denen das bei? Also heißt das wirklich, er macht irgendwas aktiv, um den anderen das beizubringen oder sind die anderen wiederum nur aufmerksam und sind in der Lage zu lernen? Also
die anderen sind aufmerksam und übernehmen das.
Ja,
und irgendwann, also irgendwann kann es dann die ganze Gruppe.
Okay, ja, ja.
Ne?
Ja.
Aber es reicht, wenn man es einem beibringt, die ganze Gruppe kopiert das, beziehungsweise macht das dann irgendwann so. Und es ist nicht ein einfach nur ein Kopierer, also es wird gleich noch interessant, also dass es wirklich, also dass man es wirklich irgendwie so als Tradition bzw. Kulturvergleich bezeichnen kann, denn da passiert noch mehr, aber da kommen wir später zu. In Großbritannien gab es wohl mal den Fall, beziehungsweise Fall ist, ist eigentlich zu klein gesagt, das Phänomen, dass es eine Stadt gab, also eine Region, wo Kohlmeisen gelernt haben, die Verschlussfolie von Milchflaschen aufzumachen, die vor der Tür standen, um dann darunter an die Milch und den Rahmen und so dran zu kommen, ne? Und innerhalb von 20 Jahren hat sich diese Technik über ganz Großbritannien ausgebreitet.
Und seitdem gibt es keine Milchflaschen mehr mit den Deckeln, oder?
Das weiß ich nicht, aber ne, man konnte wohl beobachten, dass es in einer Stadt angefangen hat und dann wohl halt, ja, sich verbreitet hat, also diese Technik. Ne, also es gibt wohl es gibt einen Wissenstransfer, auch über diese Gruppen hinaus. Dass solche Traditionen oder neue Techniken in so Meisenkulturen existieren, ist also bekannt, ne? Und auch, dass die weitergegeben werden. Aber wie sieht es mit einer Kulturveränderung aus? Und du fragtest ja gerade schon, ne? Bringen die das aktiv bei, gucken die sich das nur ab, ne? Also die Frage, die sich die Wissenschaftler hier gestellt haben, ist, lernen die einfach nur eine neue Sache oder gibt es auch sowas wie, das haben wir schon immer so gemacht, also so etablierte, etablierte Techniken oder Traditionen, ne? Also können die Tiere ihre Traditionen ändern oder weiterentwickeln? Ne? Und genau diese Frage haben sich ein paar Forscher vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell gestellt und das Ganze untersucht. Und veröffentlicht haben sie das in dem Paper Population Turnover Facilities Facilitates Cultural Selection for Efficiency. In Birds. Erschienen in Current Biology am 6.4.2021. Die Forscher haben Folgendes gemacht. Die haben beobachtet, was passiert in Laborgruppen, also Kohlmeisen, die in einem Laborverbund leben, wenn wildlebende Tiere zur Gruppe hinzugefügt werden.
Okay.
Denn im Winter ist es wohl so, dass die Kohlmeisen in wechselnden sozialen Verbänden leben und deshalb haben die Forscher vermutet, dass die Zuwanderung dort eine Rolle bei der Veränderung von Verhaltensweisen einer Population spielen kann.
Mhm.
Also das sind genau solche Tiere, die in sozialen Verbänden leben, die aber auch ihre, die nicht starr in einem sozialen Verband sind, sondern ihren sozialen Verband auch gerade im Winter mal wechseln. Die neuen Tiere, die dazukommen, die kennen die Tradition der Gruppe nicht, ne? Also die sind halt fremd und haben vielleicht einen neuen Blick auf bestehende Probleme. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, ob die Gruppe bzw. deren Kultur dadurch beeinflusst wird. Also ändert die Gruppe etwas dadurch oder ändert die Gruppe ihr Verhalten dadurch, dass neue, also fremde Vögel hinzukommen, die eventuell andere, also Sachen anders machen?
Ja.
Um das zu untersuchen, haben die Forscher 18 Gruppen sich angeguckt zu je 6 Vögeln. Also 18 Gruppen, jede Gruppe 6 Vögel. Diese Gruppen haben eine Rätselbox mit Futter bekommen, also eine kleine Box, wo Futter drin ist, wo man aber irgendwie auf den Knopf drücken müsste oder ähnliches, um an das Futter zu kommen. Die Box war so designt, dass die automatisch erkannt hat, dann mit RFID-Chips und so, welcher Vogel das ist, wie lange der gebraucht hat, um es zu lösen und wie er die Aufgabe gelöst hat, der Rätselbox. Pro Gruppe gab es einen Tutorvogel, wenn man ihn so nennen möchte.
Der wusste schon, wie die Box aufgeht, oder?
Genau, und zwar einem Vogel wurde vorher beigebracht, wie man die Box öffnet, also wie man Futter rauskriegt, allerdings eine sehr ineffektive Lösung. Ne?
Okay.
Hat dann geguckt, wie sich das Ganze, wie sich das Ganze verhält. Wie zu erwarten war, hatte dieser Tutorvogel dafür gesorgt, dass die komplette Gruppe irgendwann diese Methode kannte und die auch benutzt hat, ne, um an das Futter zu kommen, aber wie gesagt, eine ineffektive Methode. Jetzt haben die Hälfte der Gruppen genommen, also 9 Stück, und haben über einen Zeitraum von 4 Wochen 2 Tiere in der Gruppe ersetzt, und zwar durch Wildfänge. Also zwei Vögel rausgenommen, ja, damit die Anzahl halt gleich bleibt, und zwei Wildfänge, diese um Konstanz rum eingefangen haben, halt in die Gruppen gepackt. Das Ergebnis insgesamt nach der Studienzeit war, dass 17 von 18 Gruppen, also fast alle, also alle bis auf eine bessere Methode entwickelt haben über die Dauer, wie man die Box öffnet. Da hat es keinen Unterschied gemacht, ob zugezogene Vögel dabei waren oder nicht. Ne? Also alle Gruppen haben bessere Methoden, also alle bis auf eine, haben bessere Methoden entwickelt, die Box zu öffnen. Okay. Jetzt kommt das Aber. Aber in den Gruppen mit Zuwanderung war die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die neue, effektivere Methode in die Kultur überging, also auch wirklich bevorzugt benutzt wurde. Das heißt, in den anderen Gruppen ohne Zuwanderung, die haben zwar auch eine neue Methode gefunden, ne? Also die Gruppe ohne Zuwanderung hat auch diese neue Technik, die effektiver war, entwickelt, sie aber nicht benutzt, sondern trotzdem die alte ineffektive Variante. So nach dem Thema, das haben wir schon immer so gemacht.
Konservatismus.
Ja, spannend, oder? Die Zugezogenen, also die Unerfahrenen. Ja,
die haben dann wirklich beobachtet, Vögel, dass die Vögel irgendwie mal eine bessere Methode entwickelt haben. Die wurde dann
aber trotzdem die alte benutzt. Also als bevorzugte Methode.
Die Kultur
quasi.
Ja,
genau. Ne? In den Gruppen mit Zuwanderung war die Wahrscheinlichkeit aber deutlich höher, dass die neue Methode zur Standardmethode wurde. Und die zugezogenen Unerfahrenen haben die neue Methode, ne, also die Nicht-Traditionsmethode früher oder eher zu ihrer Standardmethode gemacht, weil die ja nicht kulturell vorbelastet waren, wenn man das so sagen möchte. Und das hat dazu geführt wohl, dass in der Gruppe vermehrt die neue Methode benutzt wurde, also die effektivere. Die Zugezogenen verbreiten damit die neue, effektivere Methode in ihrer Gruppe und sind damit in Summe erfolgreicher als die Gruppen, die komplett quasi bei der alten Methode verharren, obwohl sie die neue kennen. Das heißt, diese Gruppen, diese gemischten Gruppen sind am Ende erfolgreicher, obwohl sie in Summe eigentlich weniger Erfahrung mit der Box haben.
Aber warum denn nur? Also das heißt, dieser Drang dadurch, dass es so eine alte, tradierte Gruppe ist, die halten einfach an den Traditionen fest. Also
ja, kann man so sagen, genau. Also die Einwanderung ändert die Kultur der Population, ne? Allerdings nicht dadurch, dass die neuen Vögel irgendwie neue Methoden einbringen, sondern die Vögel, die neu dazugekommen sind, sind quasi, also kennen die Kultur nicht, also das, was weitergegeben wurde, die Tradition, sehen aber, die eine Methode ist erfolgreich und benutzen, also erfolgreicher und benutzen die halt mehr. Und das führt dazu, dass die gesamte Gruppe nach und nach immer mehr die neue Methode nutzt. Also die Forscher haben hier gesagt, die Zugezogenen quasi, ne, sind sowas wie der Innovationstreiber, also die Triebfeder für kulturelle Weiterentwicklung.
Das ist ja interessant, ne? Kann man dann auf Menschen übertragen?
Weiß ich nicht. Also die Frage, die man jetzt auch stellen könnte, ist, inwiefern ist das denn messbar, ne? Wenn man jetzt sagt, so eher das benutzt oder eher das. Die Zahlen sind sehr hart dabei. Die Traditionsgruppe benutzte im Laufe der, also die Traditionsgruppen benutzten die neuere mit, nochmal. Die Traditionsgruppen benutzten die effektivere Lösung ungefähr 1500 Mal, ne? Die Gruppen mit Einwanderung hingegen ungefähr 40.000 Mal.
Okay.
Und benötigen für die Rätselaufgabe ungefähr 30 Millisekunden weniger. Also wir sehen hier einen Faktor fast 30.
Signifikant.
Ja. Das heißt, die zugezogenen Vögel sorgen hier tatsächlich für eine kulturelle Weiterentwicklung. Ohne dass sie ihre eigenen Ideen irgendwie reinbringen, sondern alleine, ne, also es ist nicht so, dass die fremden Vögel kommen und quasi sagen so, hier, wir machen das jetzt so und das übernehmen die anderen, sondern allein die Tatsache, dass die da sind und eher die andere Methode, die Ursprungsvögel ja auch kennen, benutzen, führt dazu, dass es einen Wandel in der Kultur dieses Schwarms gibt.
Ja, krass,
Ja. Fand ich auch spannend.
Also wäre natürlich auch nochmal, also die, was mir natürlich auch schon noch auffällt, ist, die Gruppen sind relativ klein mit 6 Vögeln, ne? Also 18 mal 6 Vögel waren das, ne?
Ich muss mal kurz gucken. Ja, 18 mal 6 Vögel.
Und 2 tauscht er aus. Das heißt, die Umwälzung ist natürlich schon erheblich. Wir reden
Das stimmt.
Da werden natürlich Strukturen ganz schön aufgebrochen. Aber dennoch, also ist er dennoch spannend, ja. Krass.
Ja. Ja, das also ich finde das schön, vor allem diese Feinheit, die man hier wirklich beachten muss, dass die zugezogenen Vögel nicht was Neues dazugebracht haben, sondern dass alleine diese Bereitschaft der Zugewanderten, neue Verhalten zu integrieren oder beziehungsweise das Effektivere zu bevorzugen, ohne durch alte Gewohnheiten geprägt oder belastet zu sein, dazu führt, dass die gesamte Gruppe erfolgreicher ist.
Ja, krass. Ja, spannend. Ja.
Sie haben noch gesagt, hier in dem populärwissenschaftlichen Artikel, den ich dazu gelesen habe, in künftigen Studien wollen die untersuchen, ob eingewanderte Individuen auch selbst Innovation sein können oder selber Sachen mitbringen können. Ob das dann nochmal einen Unterschied macht. Also wenn die zugewanderten Vögel nicht einfach nur ein neues Blickfeld haben und selber dran versuchen, sondern wenn man den zugewanderten Vögeln beispielsweise eine effektive Methode schon beigebracht hat.
Das war tatsächlich so ein bisschen jetzt genau das, was ich erwartet hatte, als dieses Thema jetzt gerade angekündigt und aufgebaut hat. Das erklärt, da dachte ich genau, darauf läuft es hinaus, dass die Innovation von außen kommt und du mir dann erzählst, ob die angenommen wird oder nicht angenommen wird, aber ist ja eigentlich fast noch krasser, dieser Versuch, den du jetzt geschildert hast.
Vor allem, weil in den anderen Gruppen die Methode nicht unbekannt war, ne? Also die dort, also in 17 von 18 Gruppen sich diese Methode entwickelt hat, aber nur, also, oder beziehungsweise nur in den Gruppen mit Zuwanderung, die auch in, also Einzug quasi in
die Kultur,
in die Kultur gezogen hat, genau.
Ja, krass.
Ja. Ja, das war cool. Thema 2.
Gut. Kommen wir zum Experiment der Woche. Du hast wieder was Schönes erdacht, richtig?
Ja, diesmal bin ich ein ganz klein bisschen stolz drauf, weil wirklich zum Teil selber drüber nachgedacht. es ist ja nicht so, dass wir uns jedes Experiment komplett neu ausdenken. Ne? Also wir gucken ja auch, was es so an tollen Experimenten schon gibt, sei es bei der alten Knopfhoff-Show gewesen, bei der Curiosity-Show oder Numberphile oder andere tolle Sachen, die edukative Inhalte machen. Aber das, was ich jetzt habe, ist quasi ein klassisches Experiment, was ich aus meiner Kindheit schon kenne, da aber eher als Zaubertrick, als Physikexperiment. Ne? Genau, aus dem Zauberkasten. Und zwar, ihr braucht für dieses Experiment, jetzt muss ich mal gucken, ich brauche noch Tesafilm.
Aber ich muss dazu sagen, nichts hat mich im Zauberkasten so enttäuscht wie dieser Versuch oder dieser Zaubertrick. Weil als Zauberlehrling mit Zauberkasten ist ja klar, dass alles so ein bisschen getrickst ist und dass es keine echte Magie ist. Und manches ist halt war für mich als Kind irgendwie völlig okay. Also so Kartentricks mit gezinkten Karten und so, alles okay. Oder
zählen.
Genau. Aber einen Klebestreifen auf einen Luftballon machen, fand ich irgendwie ein bisschen.
Ja, war traurig.
Das
ne?
war mir ein bisschen das, zu viel verarscht.
Ja. Bei uns war es früher immer so, mein Bruder hat super gern Kartentricks gemacht und war auch richtig gut da drin. Der kann auch so ein bisschen zaubern, also der hat auch so Fingerfertigkeiten, dass er so Sachen verschwinden lassen kann und so. Na, also das hat er auch irgendwann mal geübt und noch mit Freunden trainiert und so. Und der hat mit mir damals schon immer Zaubertricks gemacht und ich hatte immer unglaublich Spaß daran, die mit mir machen zu lassen und herauszufinden, wo der Trick ist.
Ja, ja, natürlich.
Also so die Karte mitzuverfolgen oder also das ist schon immer so, wenn so Zaubereien ankommen und immer sowas sagen wie, denk dir mal eine Zahl zwischen 1 und 100, an die Zahl, die ich mal denke, die ist immer x. Es ist immer x und dann gehe ich halt, jetzt nimm die mal 3, okay 3x, teil sie durch 5, okay 3 Fünftel x. Okay, aber zurück zu diesem Zaubertrick. Und zwar, ihr braucht dafür einen Ballon, ihr braucht Tesafilm und ihr braucht eine Nadel. Und du hast den Trick ja gerade schon gesagt, der ursprüngliche Zaubertrick ist folgender, man pustet den Ballon auf, das mache ich jetzt mal hier. So, macht einen Knoten rein, oder lässt seinen Papa einen Knoten reinmachen, das, was ich früher mal gemacht habe, weil ich es nicht konnte. So, dann klebt man einen Streifen Tesafilm drauf und kann dann eine Nadel in den Ballon stechen. Und zwar an der Stelle, wo das Tesafilm draufklebt.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, in der Tat.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Und der Ballon wird nicht platzen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum platzt der nicht? Möchtest du das erklären?
Was heißt erklären? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo du ein Loch einmachst, der Ballon steht ja in gewisser Weise unter Spannung und der möchte ja, der möchte sich eigentlich gerne wieder zusammenziehen. In dem Moment, wo du ihm sozusagen ein Loch gibst, gibst du ihm den Startpunkt, von dem sich dieses Loch vergrößern kann und dann reißt er da auf, würde ich vermuten. Und dadurch, dass du einen Klebestreifen da drauf klebst und die Fetzen sozusagen, also Fetzen sind das dann noch nicht, sind ja noch keine Risse drin, aber das Loch sich nicht weiter ausbreiten kann, deswegen platzt der nicht, hätte ich jetzt gedacht.
Genau, ja okay. Genau, das ist der Punkt. Also du hast eine Oberflächenspannung und normalerweise, wenn du einen Ballon anstichst, dann hast du in dem Moment in dieser Spannung, die sich über den kompletten Ballon verteilt, eine Singularität sozusagen geschaffen, ne? Wo ein freies Ende plötzlich ist und das kann sich zurückziehen und das explosionsartig quasi ja in alle Richtungen. Also in diesen Riss, dieser Riss kann unglaublich schnell wandern und das passiert so schnell, dass du das mit einer Hochgeschwindigkeitskamera kannst du das sogar sehen, bei wassergefüllten Ballons sieht man das immer sehr schön, wenn die angestochen werden, Hochgeschwindigkeitskamera, wie sich ab dem Punkt, wo reingestochen wurde, so der Ballon halt wieder zurückzieht und halt damit halt ja explosionsartig die Luft, die in ihm zusammengedrückt ist, halt entlässt, ne? Die kann sich dann ausdehnen und das ist das, was wir als Knall hören. Deshalb knallt ein Ballon. Wenn man jetzt so einen Tesafilmstreifen draufklebt und an die Stelle sticht, dann verhindert man, dass da ein loses Ende ist, weil es vom Tesafilm gehalten wird, von der Struktur drumherum. Und die Störung, also der Riss kann nicht wandern, also kann sich nicht ausbreiten. Das heißt, es entströmt trotzdem Luft aus dem Ballon, aber halt nicht so schnell, nicht so explosionsartig. Es wird halt durch das Tesafilm drumherum direkt gestoppt, direkt am einen Stich und der platzt nicht, sondern macht nur und das war's. Wenn man die Nadel wieder rauszieht. Wenn man sie drin stecken lässt, passiert sogar meist gar nichts. Ne?
Ja.
So, soweit das klassische schöne Experiment. Also das Tesafilm verhindert, dass dieser Riss sich ausbreiten kann sehr schnell und dass der Ballon platzt. Jetzt habe ich mir überlegt, ne, wenn dem denn wirklich so ist, dann müsste ich doch eigentlich mit 3-4 Klebestreifen einen stabilen Rahmen bauen können, oder? Also, dass ich den Ballon, jetzt muss ich mal gucken, dass das Loch nicht zu groß geworden ist.
Also du stichst sozusagen nicht in die da rein, wo ein Tesafilm ist, sondern um die Einstichstelle herum sind 4 Tesastreifen, die, ja, wie du gerade schon gesagt hast, einen Rahmen bilden, die dann die Einstichstelle halten. Oh ja, das ist interessant, ja.
Und ich habe nicht viel genommen, ich habe 3 genommen. Ich habe so ein A gemacht, so ein kleines. Und jetzt, weil ich das nur so nebenbei gemacht habe, nehme ich mal an, das Loch, was ich hier gemacht habe, ist zu groß. Der wird wahrscheinlich jetzt trotzdem platzen. Aber schauen wir mal. Ich hab's vorhin ein paar Mal ausprobiert und da hat's super funktioniert. Und man lernt dabei noch mehr. Also es kommt noch mehr gleich dazu. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich finde das Experiment selber so toll. Ich finde das wirklich selber toll. Und zwar habe ich jetzt mit 3 Tesafilmstreifen so ein A geklebt, ne, und in der Mitte ein Loch gelassen, das würde ich sagen, jetzt so eine Kantenlänge, also so eine Dreieckskantenlänge von 2 Millimetern hat.
Okay,
Also 1 bis 2 Millimeter, so ein Dreieck mit einer Kantenlänge von 1 bis 2 Millimetern als Loch tatsächlich in der Mitte. Und da steche ich jetzt gleich mit einer Nadel rein. Und der Ballon wird platzen. Die Frage ist nur, wann er platzt. Ob er sofort platzt, wenn ich reinsteche, oder erst nach einer Zeit danach. Ich steche mal, ne?
Ja.
Soll ich mal? Oder soll ich vorher ein Foto machen? wir machen das nochmal im Livestream im nächsten.
Ja.
Dann kann man das auch wunderschön sehen. Ich habe hier eine sehr, sehr spitze Nadel. 3, 2, 1. Oh ne, man sieht das Loch und... Oh, ich hätte ein Video machen sollen. Wow, und jetzt platzt da. Au. Also zwischen Lochstechen und Platzen verlagen jetzt mal locker 3-4 Sekunden.
Okay.
Und man konnte noch was Interessantes sehen. Und zwar, in dem Moment, wo ich in das Loch steche, ne, ist in dem Rahmen, also in dieses Dreieck, dieses 2 Millimeter große Dreieck, der ist sofort weg. Da ist sofort ein Loch. Das ist relativ groß. Ne?
Mhm,
weil da geht es ja bis zum Tesafilm, bis zur Beschränkung hin, zieht sich das Gummi sofort zurück. Die Luft strömt aus und der Ballon wird kleiner.
Ja.
Dabei. Was passiert mit dem Ballon, wenn er kleiner wird mit der Oberflächenspannung?
Die müsste geringer werden, oder?
Nee, die wird größer.
Die Oberflächenspannung wird größer?
Ja, der kleine Ballon bläst ja auch immer den großen auf.
Ach also, ja, richtig. Ja, ja, genau. Ja. Er ist ein bisschen kontraintuitiv, ja.
Ja, okay. Genau. Ja, ne? Auf jeden Fall, die Spannung wird größer da drin, ne? Also der Druck und das Ziehen an den Seiten und so. Und also selbst wenn dem nicht so ist, du siehst, wenn das Ding kleiner wird, siehst du den Riss unter dem Tesafilm, siehst du, wie sich das Gummi langsam wegzieht, ja, also krass. Wie das wandert, bis es an einer Stelle hinter die Barriere gekommen ist und in dem Moment platzt der Ballon.
Das heißt, du siehst so richtig, wie das Unheil näher kommt.
Ja, genau, du hältst ihn in der Hand und siehst, wie in irgendeiner Stelle, in irgendeine Richtung halt dieses Loch unter dem Tesafilm wegwandert und irgendwann hinters Tesafilm gekommen ist und ab dem Moment hast du ein freies Ende halt in alle Richtungen und in dem Moment macht's pum, also platzt.
Krass.
Ich finde das ein wunderschönes Experiment, ich bin ein bisschen stolz drauf.
Also wirklich nicht schlecht, ja. Da muss ich unbedingt ausprobieren, ja.
Ja, teste das mal. Und ich dachte mir, das kann man auch wunderbar benutzen, um so bei Festkörperphysik und so das Wandern von Rissen und so nochmal zu erklären.
Vielleicht,
und was so eine Barriere machen kann und so. Ich fand das wirklich schön.
Da muss ich echt ausprobieren. Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Ja, das, wir machen es an, bist du jetzt auf der Suche nach einem Ballon?
Nee, jetzt kann ich nichts machen. Marie schläft schon und ich will hier keine knallenden Ballons haben. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal.
Ja, ich fand's sehr, sehr schön und es hat mir Spaß. Ich habe es heute jetzt 4-mal gemacht und es war jedes Mal toll.
Gut, dann kann das eigentlich nur noch getopft werden durch Musik. Dann spielen wir einen Song. Bald ist der Lockdown rum. Corona ist ein Schwein. Genau, viel Spaß damit, aus aktuellem Anlass sozusagen.
Wir sitzen rum bei uns daheim, zum Saufen gibt es Bier und Wein. Ich schenk dir auch noch einen ein, so halten wir das aus. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Am schlimmsten sind die Singles dran, die fassen sich nur selber an. Für bisschen Love und Harmonie gibt's halt Amorelli. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Kinder dürfen Netflix sehen, sonst kommen sie nur auf Scheißideen. Die Kleine malt die Wände voll, so ein Edding ist halt toll. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Nur Flezen macht auch keinen Bock, zum Glück gibt's Insta und TikTok. Nur wer über 10 Stunden schaut, killt seine Bindehaut. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Homeschooling geht nicht immer glatt, froh ist wer 1000 Mbit hat. Zum Glück ist meine Cam grad platt, ich mach gern Mathe nackt. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Einkaufen ist grad wie Wellness, ne Pause vom Zuhause-Stress. Problem ist nur, jetzt hab ich da Shampoo für ein ganzes Jahr. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Bitte mach die Friseure auf, hab too much hair am Körper drauf, wie dieser Star Wars Superstar, ein Pseudo-Chewbacca. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Maske macht das Atmen schwer, doch hilft sie manchen Gesichtern sehr, verdeckt so manchen Zinken schnell, auch meiner ist speziell. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Restaurants haben alle zu, dacht Polo schaff ich selbst im Nu. Jetzt kommt es wieder hoch in Wellen, ich hab wohl Salmonellen. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Ich glaube, ich brauch was Stärkeres, warten wird immer härter jetzt. Mach mit Bier und Wein völlig Schluss, sauf nur noch Spiritus. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein.
Ja, ein bisschen besser als unsere Sea Shanty-Version, muss ich zugeben.
Nein. Hallo? Hallo?
Ja, das war, muss man schon zugeben, wo seine Grenzen
ja
sind. Okay, kommen wir, machen wir noch ein bisschen Wissenschaft, nämlich einsame Echse, Thema Nummer 3. Was, lieber Padawan, ist dein Lieblingsdinosaurier?
Mein ich war nie so der Dinosaurier.
Ich auch nicht
mein
so
Bruder
richtig.
War das, mein Bruder war das sehr. Also der fand Dinos damals toll. Bei mir war das, bei mir kam die Faszination, glaube ich, erst später, also viel, viel, viel später, so mit, weiß ich nicht, Mitte 20 oder so, wo ich mir dachte so im Museum, okay, die Dinger sind hier echt mal rumgelaufen. Krass. Krass.
Naja, das ist natürlich schon wirklich, und irgendwie faszinierend ist ja, nicht nur, dass die rumgelaufen sind, die sind auch lange rumgelaufen. Ne? Also wenn man mal so auf menschliche Maßstäbe überträgt, die Ära der Dinosaurier war relativ lang. Da müssen wir noch eine ganze Strecke gehen.
Ja. Ja.
Na gut. Ich dachte natürlich, die Antwort des T-Rex. Ich glaube, wenn man Kinder, Jugendliche fragen würde, das wäre wahrscheinlich so. Also vom T-Rex geht eine gewisse Faszination aus, ja, kann man glaube ich sagen.
Der Star von Jurassic Park 1.
Ist ja auch eine echte Killermaschine, ne? Wenn man sich das so anguckt, im Alien-Film wird der Androide auch gefragt, ob der, wie heißt der nochmal? Der Androide bei Alien? Scheiße.
Dafür bin ich zu sehr raus. Ich könnte googeln.
Ja, könntest du gleich mal machen, weil sonst machen wir uns ja jetzt lächerlich und kriegen 200 E-Mails wie der
Bishop.
Bishop, genau.
Nee. War doch, das Bishop?
Doch, Bishop, könnte, ja, nee, doch, kann Bishop sein, ja. Nicht, nee, glaube ich nicht.
Nee. Also, das ist nur der erste Eintrag, den ich finde. Warte mal, Ash, Alien,
mein Gott. Oder heißt das noch Bischof? Jetzt habe ich uns da reingerissen.
Ja, das ist schlimm. Ne? Also bei mir ist es ewig her, dass ich Alien überhaupt gesehen habe.
Pass auf, während du im Hintergrund unauffällig weitersuchst und uns gleich korrigierst oder den Namen bestätigst, kann ich schon mal sagen, warum ich überhaupt auf ihn jetzt gekommen bin, weil er dann irgendwann gefragt wird, ob er das Alien bewundert oder was er so toll daran findet. Und dann sagt er, bewundert oder schätzt die konzeptionelle Reinheit des Aliens, weil es eben nur aufs Töten ausgelegt ist. Und so ein bisschen auf die Idee könnte man eben auch beim T-Rex kommen, weil der eben auch eine echte Killermaschine ist. Der hat ja dieses unglaublich große Maul mit den Zähnen, was halt extrem starke Muskeln hat, wo der eben auch in der Lage war, Knochen einfach zu durchbeißen und zu knacken. Starke Beine, um halt als Jäger schnell hinter der Beute her zu sein. Spricht ja auch dafür, dass er ein echter Killer war. 13 Meter lang, 9 Tonnen wiegt so ein Exemplar. Bist du noch da? Ja, ne?
Ich bin noch da. Ich gucke immer noch nach dem, ja, das ist gar nicht so leicht, weil es zu viele Alien-Filme gibt.
Ja, komm, dann ist auch egal. Also so wichtig ist es dann ja.
Nee. Ah, okay. Wir werden, es steht unten in den Kommentaren unter dieser Folge.
Ja, genau, ja. Diese Killer rennen halt da rum, ne? Irgendwie in der Dinosaurierzeit. Aber eine Frage, die bisher noch nicht ausreichend erforscht war, war, wie viele von diesen Dinosauriern gab es eigentlich? Also von den T-Rexen. Muss man sich das so vorstellen, dass hinter jedem zweiten Baum so ein Teil stand oder kam die nur vereinzelt vor? Das ist eine interessante Frage, weil du diese Zahl natürlich aus Fossilienfunden sehr schwer nur ableiten kannst. Denn die Fossilien, die man so findet, stellen ja nur einen ganz kleinen Prozentsatz von dem dar, was damals wirklich rumgerannt ist. Und deswegen muss man sich halt überlegen, wie man überhaupt auf so eine Abschätzung kommen will, wie viel T-Rexe es mal ursprünglich gab. Die Tatsache, dass so ein Fossil gefunden wird, hängt halt extrem auch von Zufall ab. Und da hat sich eine Gruppe an der University of California in Berkeley drum gekümmert. Die haben nämlich eine andere Methode benutzt, um genau diese Anzahl der Tyrannosaurier abzuschätzen. Und sie haben es veröffentlicht in einem Paper, was sie genannt haben, Absolute Abundance and Preservation Rate of Tyrannosaurus Rex, wie spricht man den aus? Tyrannosaurus? Na, was auch immer. Puh. T-Rex. Ja. Absolute T-Rex. Abundance and Preservation Rate of T-Rex. Genau.
Ich möchte kurz einwerfen, der Roboter hieß Ash.
Ash hieß der? Mein Gott, da wäre ich niemals drauf Ash. Gekommen. Okay. Veröffentlicht in Science 16.04.2021. Die Forschenden haben einen Ansatz gewählt, der wohl von einem bekannten Biologen mal entwickelt wurde, um die Populationsdichte von heute lebenden Tieren abzuschätzen. Und zwar heißt der Biologe, der das entwickelt hat, John Demuth. Und deswegen heißt das auch Demuths Gesetz. Was geht in diese Formel ein? Was geht in diese Gleichung ein? Da geht ein zum Beispiel das Körpergewicht der Tierart, ihre Stellung in der Nahrungskette und ihre Physiologie. Um mal ein Beispiel zu nennen, je kleiner ein Tier ist und je langsamer sein Stoffwechsel arbeitet, desto mehr können von diesem Tier auf einer gleichen Fläche dauerhaft überleben. Also sagen wir mal, was wäre denn klein und ein langsamer
klein
Stoffwechsel?
Klein und langsamer Stoffwechsel, Schildkröte.
Ja, genau. Okay, ja, weiß ich nicht. Jetzt gibt's irgendwie Seen, wo aber Millionen von Schildkröten rumrennen?
Weiß ich nicht.
Aber ich weiß auch nicht, vielleicht so kleine Frösche oder so. Ich weiß es selber nicht. Also müsste man jetzt mal gucken. Also keine Ahnung. Genau, ja. Also weiß ich jetzt nicht, ob das die besten Beispiele sind. Gibt wahrscheinlich bessere Beispiele. Also Biologen da draußen, schreibt uns mal, wo einem Physiker auch sofort klar wird, yo, das ist klar, dass nach diesem Demuths-Gesetz das offensichtlich eine hohe Populationsdichte haben muss. Im Gegensatz dazu ist ein Tier ein Fleischfresser und steht an der Spitze der Nahrungskette, benötigt das Tier deutlich mehr Platz, mehr Raum als ein Pflanzenfresser. Da wären zum Beispiel, ein Beispiel wären da Löwen zum Beispiel, ne, oder Tiger oder sowas. Da gibt es halt nicht riesige Horden, sondern einzelne, heißt das wahrscheinlich nicht Rudel, ne?
Wahrscheinlich nicht.
Aber jedenfalls, davon gibt es halt etwas weniger in der Steppe rumstehend. Genau, weil die eben an der Spitze der Nahrungskette sind. Und genau auf Basis dieser Daten, dieses Wissens über aktuelle Spezies, die gerade am Leben sind, haben sich die Forscher jetzt mal die Formel zur Hand genommen und haben alles, was sie über den Tyrannosaurus Rex wissen, in die Berechnungen geworfen, um mal zu schauen, was dabei rauskommt. Was haben sie da genommen? Also durchschnittlich gerade ausgewachsener T-Rex wog wohl sowas um die 5,2 Tonnen. Wurde dann aber ganz, ganz schnell größer. Ich habe ja gerade gesagt, so typischerweise irgendwie um 9 Tonnen und war dann der Top-Predator von seinem Lebensraum. Also das Nummer 1 Raubtier ganz oben auf der
Spitze der Nahrungskette.
Genau, ja, der hat nur noch.
Also die Spitze der Ernährungspyramide.
Genau, ja, der war das Törtchen da oben, genau. Der hatte halt nichts zu befürchten. Wenn es dann zur Physiologie gibt, da ist bei Dinosauriern noch gar nicht, ist die Forschung noch nicht abgeschlossen. Man geht davon aus, dass der T-Rex seine Körpertemperatur zumindest in Teilen regulieren konnte. Also, was das bedeutet, was Physiologie bedeutet, würde man sagen, steht der T-Rex irgendwo zwischen so warmblütigen Raubsäugern und den kaltblütigen Fleischfressern irgendwo dazwischen. Also, man sieht schon, die Fehlerbalken sind groß, ne? Weil man halt nicht wirklich, man kann ja keinen untersuchen so, aber man kann ja mal irgendwelche Annahmen machen. Und genau das haben die Forscher gemacht. Sie haben diese Werte dann in die Formel eingetragen und dann halt ausgerechnet, wie viel Tyrannosaurier müssten im Verbreitungsgebiet, das war glaube ich Nordamerika, gleichzeitig gelebt haben. Und das Ergebnis, was da rauskommt, ist ein bisschen natürlich zu erwarten, aber das ist auch schön, mal Zahlen dafür zu haben. Natürlich haben diese T-Rexe eher dünn besiedelt die Welt bevölkert. Rechnerisch kam nämlich 0,0091 Exemplar auf einen Quadratkilometer. Das ist jetzt ein bisschen schwer vorzustellen, aber man könnte auch, man könnte umrechnen und sagen, ein T-Rex auf 110 Quadratkilometer oder 8 Exemplare auf der Fläche von Berlin.
Okay, jetzt das ist.
Erwartet ihr natürlich ja. zu Recht, dass wir auch die Standardflächen zu Rate ziehen. Deswegen habe ich mal nach.
Wie viele sind es im Saarland?
Ach so, scheiße, Saarland, ich habe Hessen gerechnet.
Also, oh nein, echt?
Ich habe verkackt. Oh Gott. Ich habe echt Hessen genommen gestern und habe mich doch gefragt, warte mal, war das
immer diese Fantasieeinheiten, Hessen, Fahrenheit, meine Güte.
Scheiße, jetzt kann ich dir sagen, 192 in Hessen, tut mir leid, ich habe versagt, aber ich habe eine andere Standardfläche gemacht. Ich habe nämlich ausgerechnet, wie viele Fußballfelder brauchte ein T-Rex? 15.400, kann ich dir sagen.
Okay.
Immerhin.
Ja.
Aber ist schon ganz interessant, ne? Also der Vergleich, 8 T-Rexe auf der ganzen Fläche von Berlin, finde ich irgendwie, man kann einem mal begegnen, aber ist jetzt auch nicht so, dass jeden Tag einer vorbeigerannt kommt wahrscheinlich. Ja. Ne? Auf der anderen Seite.
Aber so 5 auf der Fläche von Berlin finde ich schon nicht
acht,
wenig.
Acht.
Waren noch 5. 8 ja. sogar. Finde
also
ich wenig.
Jetzt, ja, du würdest jetzt nicht das Spiel machen, hättest du Bock, dich 2 Wochen in Berlin einzäunen zu lassen mit der Info 8 T-Rexe rennen da rum. Das würde man, glaube ich, eher nicht machen.
Ja.
Das stimmt, ja. Aber genau, also die kamen schon vor, aber eben nicht so viel. Jetzt könnte man sich überlegen, wie vergleicht sich das denn eigentlich so mit der Populationsdichte von aktuellen Raubtieren? Und ich habe gerade selber schon welche genannt, Tiger und Löwe. Da war der T-Rex noch seltener als Tiger und Löwe in ihrem spezifischen Lebensraum. Also verglichen mit dem Tiger war der T-Rex nur 16% so häufig wie ein Tiger in seinem Lebensraum und 7% im Vergleich zu Löwen in seinem Lebensraum vertreten. Also nochmal deutlich dünner besiedelt als Tiger und Löwen heutzutage in der Savanne oder wo die leben. Hochgerechnet, jetzt können wir, das ist natürlich interessant, jetzt spannend, wenn man mal so eine Zahl in der Hand hat. Jetzt kann man sich ja auch überlegen, wie viele T-Rexe haben denn dann so gleichzeitig gelebt? Ne? Dann guckt man sich das an, wo haben die gelebt? Die haben irgendwo so zur Kreidezeit in Nordamerika gelebt. Kann man so abschätzen, es sind ungefähr 2,3 Millionen Quadratkilometer, die für sie der richtige Lebensraum war und das, was man heutzutage als Verbreitungsgebiet der T-Rexe annimmt, dann kommt man darauf, dass in diesem Gebiet 20.000 Tyrannosaurier gleichzeitig gelebt haben. Also ist in der Tat jetzt keine, wenn du überlegst, wie viele Menschen da in Nordamerika leben, das ist schon eine andere Hausnummer. So.
Ja. Aber trotzdem nicht wenig, finde ich.
Insbesondere, wenn man dann noch berücksichtigt, dass der Fehlerbalken riesig ist. Du hast ja gerade gehört, wie Handwaving Annahmen getroffen wurden für diese Gleichung. Das ist natürlich
ja.
ist ja auch nicht, also es ist einfach, man will mal ein Gefühl dafür kriegen und die Spannungen, die Fehlerbalken, die die Forschenden hier angeben, die ist riesig. Ich habe dir jetzt gerade gesagt, also irgendwo um die 20.000 Tyrannosaurier haben in Nordamerika gelebt. Der Fehlerbalken wird aber angegeben zwischen 1.300 Exemplaren und 328.000. Also riesig,
ja.
Aber egal, ne? Einfach um eine Hausnummer einfach zu haben und mal abzuschätzen. Und jetzt kann man sich natürlich auch noch, und das finde ich immer so faszinierend, wenn man sich vorstellt, wie kurz wir Menschen eigentlich erst leben und wie lange die Dinosaurier gelebt haben oder diese Dinosaurierzeit eigentlich war. Die Zahlen für diese T-Rexe werden natürlich größer, wenn man sich überlegt, wie viele T-Rexe haben denn in der gesamten Dinosaurier-Ära gelebt? Das schätzt man dann wieder ab. Also wenn man sich die Fossilien bisher anguckt, kann man so sagen, irgendwie über eine Zeit von 2,4 Millionen Jahre haben T-Rexe gelebt. Und dann kannst du dir überlegen, wie lange hat denn so eine Generation T-Rexe gelebt? Und dann schätzt man irgendwie so um die 19 Jahre, sagt man wohl, war so eine typische Generationszeit von den T-Rexen. Und dann kommst du in dieser Zeit auf 127.000 Generationen. Und dann kannst du natürlich ausrechnen, wie viel einzelne Individuen da mal gelebt haben müssen. Und dann kommt man auf eine Zahl von 2,5 Milliarden T-Rexe, die auf der Erde gelebt haben, im Mittel.
Wow.
Aber jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Fehlerbalken. Das spielt sich irgendwo ab bei den Unsicherheiten zwischen 140 Millionen, untere Grenze, bis hin zu 42 Milliarden T-Rexe, die auf diesem Planeten ja. mal gelebt haben. Und das ist natürlich irgendwie eine total faszinierende Zahl, muss ich sagen, weil also ich bin ja immer fasziniert davon, dass man überhaupt noch Knochen findet, ne? Also man buddelt irgendwo, findet dann so ein T-Rex, baut den aus, buddelt den aus und stellt den in ein Museum, so wie du gerade schon gesagt hast, ne? Aber wenn du dir die Zahlen anguckst, ne? Also so im Mittel, die mittlere Schätzung, dass irgendwie mal so 2,5 Milliarden T-Rexe gelebt haben, und die müssen ja irgendwann mal irgendwo umgefallen sein, wir stehen auf einem riesigen Haufen von Knochen eigentlich. Ne? Und
ja.
Dass man irgendwann mal welche findet, ist dann irgendwie nicht mehr so erstaunlich.
Das ist ja auch so ein Ding, dass die nicht alle, nicht alle versteinert sind,
also natürlich.
Nicht alles Fossilien ja. sind und so. Ne? Das ist ja auch was Leute häufig verballern, ne, so.
Natürlich, also wenn ich jetzt, wenn ich so scherzhaft sage, wir stehen auf einem Haufen von Knochen, dann
ja,
muss
klar,
man natürlich
klar,
sofort
klar,
einschätzen,
klar.
Einschränken. Ist jetzt nicht so, wenn man mal 5 Meter tief buddelt, dass man dann erstmal auf eine riesige Schicht Knochen tritt. Nein, du hast natürlich recht, vieles ist ja auch schon lange zersetzt, klar. Aber um nochmal so ein Beispiel zu bringen, ne? Also sagen wir, da haben 2,5 Milliarden T-Rexe mal irgendwann gelebt. Was schätzt du, wie viel gut erhaltene, erwachsene T-Rex-Exemplare stehen in Museen? Also wie viel Skelette gibt es? Fossile?
Boah. Ich würde sagen, gar nicht mal so wenige, weil ich habe in meinem Leben ja schon welche gesehen. Also nicht 500, 600?
Ihr habt die Zahl jetzt nicht gecheckt, aber in dem Artikel war angegeben 32, also jetzt steht
Echt?
So, 32 erwachsene, relativ gut erhaltene Exemplare. Das kann natürlich, ich weiß jetzt nicht, was relativ gut erhalten heißt, aber wenn du mal einen T-Rex gesehen hast und der war original, das war ein Originalfossil, dann hast du einen der wenigen gesehen.
Ich meine, ich bin zumindest überzeugt davon, mal einen gesehen zu haben. Wo könnte
das? Das kann ja durchaus sein. Also, wenn du in einem der großen Museen warst, ist es ja nicht ausgeschlossen.
Im Berliner Naturkundemuseum war ich.
Wo,
ich meine, steht einer.
Was steht denn da nochmal für einer? Du hast nochmal den Science Slam auch in einem Berliner Naturkundemuseum gehalten, oder? Steht da nicht in der Mitte auch irgendein Dinosaurier? Aber das ist kein T-Rex, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher, was da, also da steht so ein Langhals-Ding, irgendwas, aber ich bin mir gerade nicht sicher, also die haben auch einen T-Rex im Naturkundemuseum, Tristan, ab 2022 zurück in Berlin, steht hier.
Der heißt Tristan.
Der heißt Tristan, ja. Mhm. Tristan Otto war bei seiner Ankunft in Berlin das erste Originalskelett eines Tyrannosaurus Rex in Europa.
Oh, krass.
Und ist noch immer eins der wenigen Originalskelette außerhalb Nordamerikas, woher alle bisherigen T-Rex-Funde stammen. Siehst du, das war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass die alle aus, also alle nur in Nordamerika gefunden wurden.
Ja, aber das war mir Meter auch nicht lange, so klar, ja. Das
4 Meter hohe Skelett des Raubsauriers aus der Oberkreidezeit ist 65 Millionen Jahre alt. Seine nachtschwarze Färbung ist charakteristisch für Fossilien aus der sogenannten Hell Creek Formation, einer fossilienreichen Gesteinsschicht des Bundesstaat Montana, wo Tristan 2010 gefunden wurde. Ja, krass.
Ja, sehen wir schon, also Milliarden Exemplare ist schon irgendwie doch eine große Zahl, ne? Dass die da ja, mal irgendwann in der Zeit herumgerannt sind.
Auf jeden Fall. Ich bin mir so sicher, mal einen gesehen zu haben. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ob ja, das.
Aber kann dann nicht Berlin
das
gewesen sein?
Das kann sein. Ja, wahrscheinlich sogar. Also ich wüsste jetzt spontan nicht, wo sonst.
Ja, sonst höchstens auf deiner Amerika-Reise, ne? Wenn die sagen, einer der wenigen Exemplare außerhalb von Nordamerika, dann klingt es ja so, als weiß nicht, wo in Washington noch in Museen warst oder so.
Ich war im Naturkundemuseum in New York. Ich weiß nicht, ob ich da einen gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr.
Naja, jedenfalls haben wir eins von 80 Millionen, also wenn du eine Quote errechnen möchtest, ne, wenn es mal 2,5 Milliarden gab, dann finden wir eins von 80 Millionen T-Rexen finden wir im Moment. So ist unsere Quote. Oh. Was auch immer man mit dieser Zahl sagen möchte. Genau, das war das Thema, ja. Thema Nummer 3.
Dann würde ich mal direkt vorschreiten mit Thema Nummer 4.
Ja.
Thema Nummer 4, jetzt muss ich mir den Sendungsplan nochmal aufmachen, weil ich den Titel nicht mehr weiß. Ah ja, Cinderella's Crocs.
Hm.
Und was denn?
Ich bin gespannt.
Du kennst Crocs?
Es
ist ein kurzes Thema.
Sind diese Plastikschuhe, ne?
Ja, genau, sind diese Plastikschuhe. Aber Cinderella's Schuh war eigentlich aus
Glas.
Richtig, genau, da sind wir mitten im Thema. Genau darum geht es nämlich. Eine Mischung aus Glas und Plastik. Erinnerst du dich noch daran, dass wir damals, als wir den 3D-Drucker so experimentell das erste Mal im Labor hatten, dass wir mit einer Arbeitsgruppe aus einem benachbarten Institut mal überlegt hatten, Filamente damit zu drucken, die Graphen enthalten?
Oh ja.
Oder ich weiß nicht mehr, ob es Graphen war oder was anderes.
Auf jeden Fall Kohlenstoff, damit die leitfähig sind, ne? War mal die Idee, ja.
Genau. Ist dann noch irgendwann später, also habt ihr mit denen später nochmal irgendwann was gemacht? Oder?
Sie hatten Schwierigkeiten dann immer, ne? Also die Nozzle, wie sagt man, Düse hat sich immer zugesetzt.
Ja.
Also wir haben da jetzt nicht viel Zeit reingesteckt. Aber zu einer Zeit, wo man übrigens elektrisch leitfähige Filamente noch nicht kaufen konnte, ne? Muss man dazu sagen. Heute lacht man ja darüber, weil die Dinger kannst du ja bestellen. Das, was wir damals als Idee hatte. Aber wir haben es jetzt auch nicht wirklich stark verfolgt. Das war mehr so ein Gag eigentlich.
Genau, es war eher so, ihr macht da so Kunststoffe, wir haben hier einen Drucker stehen, lass mal gucken.
Ja, genau.
Also habt ihr mal einen Mittag.
Und die Kollegen hatten diese Kunststoffe, weil sie Brennstoffzellen daraus hergestellt haben und die hatten relativ große Erfahrung damit, zu diesen Kunststoffen eben Kohlenstoffe hinzuzufügen und zwar alles Mögliche, wie du gerade schon gesagt hast, Graphen, Kohlenstoff, Nanotubes, aber auch irgendwie so Ruß, weil die Idee natürlich war, irgendwie die mechanische Stabilität von Kunststoffen zu haben, aber die elektrische Leitfähigkeit von den Kohlenstoffkomponenten. Und deswegen haben die das halt immer zusammengemixt und daraus dann irgendwelche Brennstoffzellen, Bipolarplatten gepresst quasi. Und deswegen
das
hatten
haben
die
so
mit, genau.
Also das haben die in so einem Spritzgussverfahren gemacht.
Ja, mit verschiedenen, glaube ich.
Platten.
Also die Spritzguss, aber auch irgendwie so, dass sie die gewalzt haben. Kalandrieren heißt das, glaube ich. Also dann hast du so eine Paste, die drehst du dann wie, ja, durch so Walzen eigentlich, wo das Muster dann schon drauf ist. Also die hatten viel Erfahrung, oder haben sie immer noch, in welchen Zusammensetzungen die da diese diese Ausgangsstoffe zusammenrühren müssen. Und da war dann eben genau die Überlegung, können wir das nicht auch irgendwie, können wir da nicht ein Filament rausziehen und das dann eben in unseren 3D-Drucker geben. Genau. Mhm.
Also die grundlegende Idee dabei ist quasi, ein bestehendes Produktionsverfahren, um andere Stoffe zu erweitern. Ne? Also hier jetzt den 3D-Druck da was einzumischen oder wie du schon sagst, den Kohlenstoff halt in den Kunststoff zu mischen, weil man den halt leicht formen kann und daraus dann halt mit bestehenden Verfahren halt diese Platten baut, die aber große Teile Kohlenstoff enthalten und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Genau so eine Idee hatten Leute, ich weiß nicht mehr, von welcher Uni es jetzt war, irgendwo von der Uni Freiburg, kommt schon, habe ich mir für später aufgeschrieben, von der Uni Freiburg und zwar für ein anderes Material. Und zwar ein Material, das wir als Menschheit schon sehr lange kennen, sehr lange bearbeiten, teilweise auch sehr filigran und kunstvoll gestalten können, das als Material sehr, also in vielen Eigenschaften gut ist und dort gerne benutzt werden würde, wenn es nicht so beschissen zu verarbeiten wäre. Und zwar Glas. Glas ist maschinell relativ schwierig zu bearbeiten, beziehungsweise doof zu bearbeiten, weil auch sehr energieaufwendig, weil man muss ja eine Schmelze herstellen und so und dafür muss man den ganzen Mist sehr, sehr heiß machen. Jetzt könnte man sagen, ist doch Quatsch, wir können doch Glas schon sehr, sehr lange bearbeiten und auch in großen Mengen und so, also wir machen ja maschinell Flaschen, Glasfaser, High-End-Optiken und so weiter und so weiter, ne? Jetzt kommt das große Aber, ja, aber die Formen, die wir dort machen, sind meist nicht sehr komplex.
Ah.
Na, also die sind meist dann von der Form her doch relativ simpel, beziehungsweise wenn sie dann mal komplexer sind, ist es immer noch ein Prozess, der gerade wenn es filigran wird, schwierig ist und der viel Energie verbraucht, weil man wie gesagt immer eine Schmelze braucht, aus der man was zieht und so. Also man muss das Glas sehr heiß machen, um es verformen zu können und auch selbst dann ist es, je nachdem wie heiß ist es gerade immer noch so eine, es hat so eine zähe Konsistenz, so wie zäher Honig und reagiert meist extrem empfindlich auf Temperaturgradienten oder Temperaturänderungen. Ne? Also klar, ich meine, kennt jeder von uns, wenn du irgendwie ein Glas hast, das nicht dafür geeignet ist oder nicht dafür gemacht wurde und du das über eine Flamme hältst und versuchst da drin Wasser zu kochen, dann springt dir das Glas. Ja, ne? Ja. Oder wenn du ein heißes Glas aus der Spülmaschine nimmst und da irgendwie kaltes Wasser reinpackst oder so, dann springt dir das auch mal, weil Glas halt so Temperaturgradienten nicht so gerne ab kann. Und da wird es problematisch, wenn man filigrane Strukturen machen möchte, weil das Glas halt unterschiedlich schnell abkühlt, ne, an den dünnen Stellen im Gegensatz zu den dicken Stellen und so. Also halten wir fest, Glas ist ein Werkstoff, der zwar viele tolle Eigenschaften hat, gerade so für High-End-Optiken und so weiter, auch also, oder Quarz, ne? Also wenn man so Quarzglas hat, tolle Eigenschaften, aber kompliziert in Anführungszeichen, beziehungsweise teilweise nicht einfach zu verarbeiten und vor allem nicht unaufwendig und auch nicht mit wenig Energie verbunden. Es wäre ja toll, wenn man Glas so einfach behandeln könnte wie Kunststoff.
Ja.
Na, so Spritzgussverfahren mit Glas quasi. Aber das geht natürlich so nicht, ne? Weil das Glas halt dafür zu nicht flüssig genug ist und sich halt einfach nicht so verhält wie ein Kunststoff. Wie funktioniert Spritzgussverfahren sonst bei Kunststoffen? Man nimmt ein Kunststoffgranulat, verflüssigt das bei relativ, in Anführungszeichen, tiefen Temperaturen. Da reichen 1-200 Grad für. Beim Glas, um dann Schmelze zu haben, braucht man so um die 2000 Grad. Diesen flüssigen Kunststoff, den füllt man halt in eine Spritzgussform. Da erstarrt das Ganze, kühlt wieder ab und innerhalb von ein paar Sekunden kann man die Form aufmachen, Bauteil raushauen, Form wieder zu, nächste Ladung reinspritzen, wieder abkühlen. Also ne, da kann man mit einem sehr, sehr hohen Durchsatz sehr filigrane oder komplexe Teile fertigen. Deshalb ist Kunststoff ja auch so ein vielseitiger, gern genutzter Werkstoff, auch wenn er halt problematisch ist oder teilweise auch nicht so lange haltbar oder Glas einfach besser wäre oder Quarz, aber halt nicht so einfach herzustellen ist.
Ja.
Die sind jetzt, die haben jetzt ein Verfahren entwickelt, mit dem man Glas im Grunde wie in einem Spritzgussverfahren formen kann. Das Ganze haben sie veröffentlicht unter dem Titel High Throughput Injection Molding of Transparent Fused Silica Glass. Erschienen ist das Ganze in Science am 9.4. Was genau haben die gemacht? Die haben etwas gemacht, was zumindest von der Grundidee gar nicht so weit entfernt ist von dem, was wir damals da mit dem 3D-Drucker die Idee hatten. Aber das würde ich mir jetzt nicht, also bei weitem nicht auf die Fahne schreiben, weil die Idee, da waren wir auch nicht die Ersten, die hatten.
Ja, ja.
Ne, man könnte ja mal andere Sachen da reinmischen. Die Idee hatten, glaube ich, schon viele. Aber die haben es hinbekommen, ein Kunststoffgranulat zu entwickeln, das zu 60% aus Glas-Nanopartikeln besteht. Hm.
Nanopartikel und, ist ja schon immer gut, ne? Da wissen wir ja gleich, dann wird die Schmelztemperatur runtergesetzt, ne?
Genau. Und in dem zusätzlich ist noch, also das auf jeden Fall schon mal, und zusätzlich dadurch, dass es halt in diesem Kunststoff drin ist, also nur als in Anführungszeichen, als beigemengtes Pulver sozusagen, beeinflusst es die Eigenschaften des Kunststoffs nicht so richtig. Also der Kunststoff verhält sich jetzt nicht plötzlich wie Glas, sondern solange man den Kunststoff halt normal aufschmilzt, bei 130 Grad ungefähr, kann man den ganz normal in Spritzgussanlagen geben, wie vorher auch. Also dieses Granulat kann man ganz normal in Spritzgussanlagen verarbeiten und damit Kunststoffteile formen. Diese Kunststoffformteile beinhalten jetzt aber 60% Glas, also Glas-Nanopartikel.
Aber diese Nanopartikel sind auch aufgeschmolzen oder sind die noch als Partikel?
Die sind noch als Partikel da drin.
Okay.
Ne? Die fertigen Formen kann man aber jetzt halt in ein, zwei Lösungsmitteln baden und dann bei 1300 Grad Celsius fertig backen.
Ah.
Und damit in reine Glasobjekte verwandeln.
Oh krass, okay. Aber was heißt hier in reine? Das heißt, chemisch wird dann der Kunststoff aufgelöst, oder?
Genau. Ja, genau. Chemisch wird der Kunststoff aufgelöst und das Glas dann halt aufgeschmolzen und verbindet sich zu einem Glasobjekt quasi.
Aber da ist dann ja viel Volumen weggegangen, ne? Irgendwie.
Ja, genauer konnte ich es leider nicht nachlesen, weil ich an das Paper nicht rangekommen bin und Sci-Hub auch nicht funktioniert hat dabei gerade.
Ja, es passiert den neuen Artikeln.
Ja. Genau, auf jeden Fall, aus den Dingern werden dann anschließend reine Glasteile wohl. Und diese Glasteile, die dann aus dem Ofen quasi wieder rauskommen, sind am Ende transparent komplett und haben eine glatte Oberfläche, sodass die nicht mehr nachbearbeitet werden müssen. Damit kann man jetzt am Ende komplexe Formen, die man so nicht formen könnte, kostengünstig und sehr schnell produzieren. Ne, aus reinem Glas und das Ganze bei einem deutlich, deutlich geringerem Energieaufwand, weil 1300 Grad und 2000 Grad klingt jetzt nicht nach so einem großen Unterschied, aber es macht einen großen Unterschied, ob du eine Schmelze auf 2000 Grad bringen musst, die du dann weiterverarbeitest, oder ob du ein Bauteil am Ende einfach noch bei 1300 Grad einmal in den Backofen schiebst, quasi. Das macht dann doch noch einen deutlichen Unterschied in dem, also im Energieaufwand. Und man kann halt sehr komplexe, kleinteilige Strukturen bauen oder einfach herstellen, was so vorher mit dem Glas nicht möglich war oder nur unter erheblichem Aufwand. Fand ich ein schönes Ding.
Ja, sehr spannend. Ich muss gerade eine kleine Geschichte erzählen. Man kennt ja, wenn man so auf der Couch abends sitzt und so denkt, okay, jetzt gucke ich mal, was Netflix zu bieten hat. Dann guckt man mal, was einem so vorgeschlagen wird. Und ich bin ja prinzipiell so ein bisschen competitive auch. Und deswegen weiß natürlich mein Netflix, dass ich auch auf sowas stehe wie Ninja-Zeug. Ne? Also hier so diese ganzen wie heißen die? American Ninja? Nee, also diese, wo Leute so Parcours durchlaufen müssen oder so.
Ninja Warriors.
Ja, genau sowas, ja.
Oder American Gladiators. Habe ich letztens mit dem Basti noch drüber gesprochen.
Ja, der American Gladiators ist natürlich auch speziell. Ja, genau. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Bei so einem Sportwettkampf, da kann man ja irgendwie sich vorstellen, dass es das gibt. Aber das wurde dann ja erweitert auch auf die besten Kuchenbacker. Ne? Also irgendwie so Wettbewerb Kuchenbacker gegeneinander.
Cake Wars.
Genau, Cake Wars. Oder auch Nachtisch, Desert Wars. Nee, das war was anderes. aber das gibt's ja alles tatsächlich, ne? Und neulich hat es mich da wirklich überrascht.
Desert Storm.
Ach ja, genau, das hieß Desert Storm, ja. Und neulich war ich da wirklich überrascht, weil, und deswegen komme ich da jetzt beim Thema da drauf. Neulich habe ich die Sendung Blown Away, wurde mir vorgeschlagen. Und Blown Away ist tatsächlich ein Wettstreit der Glasbläser. Die treten da gegeneinander an, okay. Und blasen Glas. Und ich habe mich gefragt, ernsthaft? Also wir sind jetzt bei Glasbläsern angekommen, die gegeneinander antreten. Ich kann dazu gar nichts sagen, außer den Titel Blown Away. Ich habe nicht reingeguckt, weil da hört dann, glaube ich, mein Interesse auf.
Der Titel ist auch geil.
Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich war nur überrascht, dass es das überhaupt gibt.
Ja, verständlich.
Also sind normalerweise so Serien, die gucke ich dann in meiner Verzweiflung, wenn ich beim Transatlantikflug dann abends irgendwie so die zwei Filme geguckt hatte, die mich interessiert haben, und dann habe ich mir amerikanische Serien angeguckt, und da wurden häufig dann auch sowas gezeigt, also Häuser werden eingerichtet oder und alles wettkampfmäßig.
Der Pool wird umgebaut.
Genau, und zwar immer alles wettkampfmäßig, und da hätte mir das passieren können, dass ich mir auch die Glasbläser angucke, aber... Nicht, zu Hause ist meine Verzweiflung dann nicht so groß.
Und die Zeit nicht. Das gibt zu viele Alternativen.
Das kommt dazu, ja. Wobei ich glaube, das, was du gerade schon gesagt hast, ne, Glasblasen ist, glaube ich, schon irgendwie ein sehr spannendes Handwerk, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und genau das, was du gerade gesagt hast, scheint ja auch so zu sein, dass du Glasbläser echt auch noch brauchst. Ne? Vieles wird dann ja irgendwie industriell abgelöst von Maschinen, aber wenn das echt noch so, gerade bei komplexen Figuren, dann so anspruchsvoll ist, dass das möglicherweise eine Maschine gar nicht übernehmen kann, ja, das spricht ja fürs Handwerk, dass das echt noch Zukunft hat. Und vielleicht ist das eben
Ich kann mir das auch bei so Hochleistungsoptiken oder so vorstellen, dass da tatsächlich noch jemand wirklich Hand anlegen muss.
Mhm. Ja. Ja, die Uni hatte ja auch und hat, glaube ich, immer noch einen Glasbläser, ne?
Stimmt.
Das war immer lustig, wenn man sich da irgendwie so Quarzrezipienten geholt hat. Der hatte dann immer Grundbauteile, Rohre zum Beispiel aus Quarz, und dann hatte man halt seine Maße, und die hat er dann zurecht gefummelt, also geblasen, dann irgendwelche und wirklich coole Sachen, ne? Also so Vakuumstutzen dran, also aus Glas dann da dran gemacht und so, das war echt lustig.
Und dann, ach stimmt, hier die auch für die Chemiker, ne? Die haben die haben ja teilweise auch handgefertigte Geräte.
Ja, wir waren da eigentlich nicht die Hauptkunden. Zielgruppe. Das waren da hauptsächlich die Chemiker natürlich, die sich da was haben blasen lassen oder auch repariert haben. Ne? Wenn mal irgendwo ein Bruch, ein leichter Riss drin war, dann hat er das schon mal repariert. Dann ist er mit der Flamme da nochmal drüber gegangen und hat das nochmal angeschmolzen und war der Riss wieder draußen. Das Lustigste an der Geschichte ist eigentlich dieser Typ in Hessen. Das ist schon lange her. Der muss lange in Rente sein, deswegen darf ich das, glaube ich, erzählen. Der Werkstattleiter der Glasbläserei hieß in Essen, war das der Herr Bong. Also
echt? Das ist natürlich sehr schön.
Da musste man immer zum Herrn Bong und konnte sich dann lange Glas
bestellen. Bin ich froh, dass ich es nicht mehr erlebe. Ich hätte es nicht hinbekommen, da ernst zu bleiben. Hallo, Herr Bong, ich bräuchte da was.
Hallo, Herr Rohr, ich bräuchte mal eine Bong. Ja, genau.
Ja.
Das war echt lustig. Ich konnte, als ich das erste Mal gehört habe, konnte ich kaum glauben, dass er so heißt. Gut, dann sind wir ja soweit eigentlich mit den meisten Sachen durch, ne? Dann können wir nochmal zusammenfassen, ob wir denn heute was gelernt haben.
Natürlich haben wir was gelernt. Wir haben gelernt, dass die Millionen die Physik widerlegt haben. Nein.
Nichts angekommen.
Ja, bitte. Wir haben gelernt, dass man mit Millionen oder an den Millionen das Quantenwabern unserer Welt sehen kann und da eventuell Teilchen sieht, die wir noch gar nicht kennen.
Sehr gut.
Oder die Auswirkungen von Teilchen, die wir noch gar nicht kennen.
Wobei die Diskussion halt jetzt wirklich echt im Gange ist. Es wird sehr, sehr spannend, jetzt die nächsten Woche zu sehen, wer sich da durchsetzt. Also ob die Experimentatoren oder die Theoretiker. Auf jeden Fall ist das ein super neuer Impuls, und da ist wieder Bewegung drin. Das ist ja auch irgendwie spannend.
Ja.
Du hast uns in Thema 2 gezeigt, wie sich Traditionen in Vogelgruppen durchsetzt oder eben nicht durchsetzt, wenn neue Individuen von außen dazukommen. Und wir haben gesehen, dass neue Individuen von außen eher Innovationen fördern.
Ja, kann man so sagen. Dann haben wir gelernt, dass wir bis heute noch nicht wissen, wie viel, also nein, dass der Fehlerbalken bei der Bestimmung der Anzahl der T-Rex ungefähr so groß ist, wie die Tiere in Zeit gelebt haben.
Du meine Güte, du hörst aber auch immer kritisch bei mir hin. Und du
hast Entschuldigung.
Du hast uns vorgestellt, wie wir in Zukunft möglicherweise Glas verarbeiten, um komplexere Strukturen einfach zu... War das Spritzen, ne? Eigentlich Spritzgussverfahren, ne?
Ja, Spritzguss.
Genau,
ja.
Genau, dann haben wir das auch. Dann können wir zum Schwurbel kommen und da gibt es eine erfreuliche Meldung, nämlich beim letzten Mal haben wir ja die Firma Teufel vorgestellt, die auf ihrem Blog einen etwas ungünstigen Artikel veröffentlicht hat und die Firma Teufel hat vorbildlich reagiert, nämlich auf eure E-Mails und auf die Hinweise auf Twitter und sie haben den Artikel, den sie da geschrieben hatten, beziehungsweise der wahrscheinlich irgendein Praktikant geschrieben hatte und den die nicht ordentlich kontrolliert hatten, den haben sie runtergenommen vom Blog. Das ist
sehr gut.
Erfreulich, finde ich. Freut mich insbesondere, als dass ich die Firma Teufel eigentlich sehr schätze, weil ich sehr gute Boxen von denen habe. Also super, finde ich gut. Haben ein schönes Statement auch auf die Seite gestellt. Genau, das freut uns. Da kann sich zum Beispiel der Wissenschaftsshop ein bisschen von Bild der Wissenschaft ein Vorbild nehmen, denn da haben wir beim letzten Stream mal gezeigt, ein Buch, Corona natürlich heilen. Das Buch ist immer noch, kann immer noch erworben werden. Hätte ich mir ein bisschen schnellere Reaktion gewünscht, aber wir gucken mal, vielleicht passiert da ja noch was.
Tut sich da noch was, ja.
Aber wir schauen uns schon mal was Neues an, nämlich etwas, wo ich nicht gedacht hätte, dass es sowas gibt, nämlich Aluhut, wenn man das so sagt, das klingt ja immer so ein bisschen, naja, wer will schon Aluhutträger sein, aber es gibt offensichtlich Leute, die haben da nichts gegen, denn es gibt die Webseite Aluhut und zwar mit Doppel-U hinten geschrieben, aluhut.de und die verkaufen Basecaps, für 40 Euro und zwar mit einem speziellen Gewebe, was dich vor elektromagnetischer Strahlung schützt.
Quasi die modische Variante.
Genau.
Also
ja.
Eigentlich modisch ist nicht richtig, sondern wenn du nicht auffallen willst.
Ja,
oder?
Keiner soll sehen, dass du ein Trottel bist, dann setzt du diese Kappe auf, wobei die allerdings auch natürlich den Markennamen Aluhut trägt. Also von daher ganz das verschweigen kannst du es nicht.
So ein ganz klein bisschen hipstermäßig sieht die Seite schon aus und ich frage mich gerade, ob die das vielleicht doch ernst meinen. Also, ne,
ironisch meinen, meinst du?
Ja, also oder das, ja, ist es so weit vorgedrungen, also tragen Hipster Aluhüte?
Nee, also, ach so, du meinst, echt? Das wäre natürlich krass, wenn du meinst, das sind echt Hipster, die da tragen.
Weiß ich nicht, also die Seite ist schon sehr schick gemacht, wenn man das
die
mal so sagen
gemacht,
möchte.
Die ist gut gemacht, ja.
Ne?
Also die Mützen sehen auch gut aus eigentlich. Also kann man
gerade mal gucken, ob ich...
Impressum kannst du dir angucken, davon? Ja. Aber ich lese mal vor, was von der Seite hier, ne? Jetzt könnte man sagen, also man hätte ja auch sagen können, das ist ein Gag eher, aber ich fürchte nicht. Und wenn es ein Gag ist, dann ein sehr schlechter, aus folgenden Gründen. Also ich lese mal hier von der Webseite vor. In Städten, aber auch in ländlichen Gegenden nimmt die Strahlenbelastung immer weiter zu. Überall ist man von WLAN, 4G, 5G und anderen Strahlen umgeben. Aus diesem Grund sind immer mehr Studien darüber veröffentlicht worden, wie stark sich hochfrequente Strahlung in Form von Stress, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen auswirken kann. Eine sehr umfangreiche Sammlung von über 500 solcher Studien findet man zum Beispiel unter anderem auf der Homepage von EMF. /data und diese Seite ist auch verlinkt und da habe ich dann auch mal drauf geguckt und da sind tatsächlich Publikationen gezeigt, die angeblich nachweisen, wie schädlich elektromagnetische Strahlung sein kann. Jetzt geht es hier weiter auf der Webseite. Der Abschirmstoff bietet eine bis zu 99,999% Abschirmung von hochfrequenter Strahlung, wie zum Beispiel LTE, WLAN, 5G und viel mehr. Eine Prüfung sowie Zertifizierung findet regelmäßig beim Hersteller statt. Die Abschirmung findet in dem Bereich statt, an dem der Stoff bzw. die Kappe anliegt. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, ne? Wenn du jetzt nur so eine Kappe trägst, bist du natürlich nicht davor geschützt, dass die elektromagnetische Strahlung von unten kommt oder vom Ohr oder wo auch immer du dein ja. Handy gerade hinhältst. Ne? Also so richtig sinnvoll erscheint mir weder der Aluhut noch diese Kappe hier. Also du müsstest den Kopf ja schon komplett einhüllen, da, um eine echte Abschirmung zu haben.
Ja, hast du mal geguckt, wo die so veröffentlicht wurden, die ganzen Sachen?
Ich habe mal grob angefangen, ja. Ich könnte jetzt hier nochmal eben draufklicken. Das sind aber teilweise natürlich auch so Sachen, also da musst du, warte mal, wo habe ich denn das gefunden eigentlich?
Also wo?
Warte mal, genau, wo war denn der Link? Den sehe ich jetzt gerade nicht mehr.
Also ich habe einfach emfdata.org gerade mal eingegeben.
Ja, ja, ja.
Ich frage mich so, also kann man ja erstmal so stehen lassen und sich angucken. Die Studien sind allerdings, also es sind restlos medizinische oder Biostudien, also nichts, was ja jetzt auch nicht schlecht ist oder nicht falsch ist, aber ich vermisse hier so ein bisschen.
Ja, also zum Beispiel, nehmen wir mal das erste Paper, ne? Hochfrequenz bei 2,45 Gigahertz erhöht die Toxizität, die proinflammatorische und präapoptotische Aktivität, die durch Black Carbon in den RAW 264.7 Makrophagenzelllinien verursacht wird. Also das ist schon relativ speziell, ne? Da wird Black Carbon, ja, also Ruß im Prinzip in Makrophagenzelllinien eingebracht und dann legst du eine Hochfrequenz, also Mikrowellen an und guckst, wie sich diese Zellen verhalten und die sind natürlich davon nicht begeistert. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da haben wir jetzt noch überhaupt nichts davon gesagt, mit welcher Intensität, mit welcher Energie diese Gigaherzen da anliegen. Und das natürlich Ruß auf die elektromagnetischen Wellen reagieren und damit natürlich die Zellen schädigen können, wundert mich jetzt erstmal nicht. Damit will ich allerdings natürlich jetzt nicht alle diese Studien diskreditieren, die müsste man sich jetzt im Detail angucken, aber ich will nur sagen,
ja,
diese Webseite ist auf jeden Fall aufgesetzt worden, also diese EMF-Doppelpunkt-Data ist aufgesetzt worden, um nachzuweisen, dass elektromagnetische Felder schädlich sind für biologische Systeme. Also da steht eine Agenda hinter. Das muss man wissen. Ja. Genau.
Ja, und das ist auch so mit Masse erschlagen, ne?
Ja.
Also 532 Studien, das ist medizinisch-biologische Reviews.
Gut, aber davon wollte ich jetzt gar nicht reden. Ne? Wir haben ja gar keine Ahnung von dieser Webseite.
Ja,
also die jetzt zu bewerten, ich habe mir die nicht mal angeguckt. Ich habe mir jetzt nur gerade die erste Seite. Also da will ich mir kein Urteil drüber machen. Aber diese Basecaps, abgesehen davon, dass die ganz nett aussehen, aber für 40 Euro sich so eine Basecap zu kaufen, würde ich nochmal nachdenken, weil wenn ihr wirklich Angst habt vor elektromagnetischer Strahlung, dann wird euch dieser Hut nicht besonders helfen, weil wie gesagt, die Strahlung ja auch von unten und von wer weiß, wo kommt. Dieser Hut wird euch nicht helfen. Schöne Rezension natürlich auch. Sind alle begeistert. Auf der Unterseite Aluhut kaufen gibt's schöne Rezensionen. Das spürt man ja wirklich. Das hätte ich so nicht erwartet. Ehrlich gesagt war mein Hintergedanke, Schaden wird es ja bestimmt nicht. Aus diesem Hintergrund habe ich mir mal eine zum Test bestellt. Ich muss sagen, dass ich eine wirkliche Entspannung im Kopf spüre, wenn ich die Kappe trage. Vielen Dank dafür. Von mir gibt's 5 Punkte. Ja. Ist nicht schlecht. Oh. Placebo. Ja.
Das, ja, ich habe gerade mal die Vorsitzenden, die im Impressum stehen, gegoogelt. Und da sind, also man findet schon so der falsche Prophet, der Vortrag von 5G-Gegner Peter Hensinger im Faktencheck.
Hm.
Also das scheint schon, also wie du schon sagtest, da steht eine Agenda.
Ja, genau,
hinter.
Ja.
Das, ja.
Ich finde es übrigens auch interessant, also damit sind wir jetzt hier durch. Ich fand das nur so spannend, dass es jetzt auch so Seiten gibt, wo man irgendwie modisch schick seinen Aluhut spazieren führt. Also, dass die auch so ein bisschen mit dem, also mit diese, also ihr müsst euch das Logo mal angucken. Also die spielen auch so ein bisschen mit der, ja, mit diesem Aluhut Bild oder so,
ja,
Ding. Also ja, das finde ich schon irgendwie interessant. Also da das jetzt, also dann haben wir ein Problem, wenn das jetzt auch noch modisch wird, dann haben wir endgültig die Kontrolle verloren. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, also hier bei den Rezensionen, ne, da habe ich ja gerade eine vorgelesen, dass da einer schreibt, es geht mir wirklich besser, vielen Dank. Ne? Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der hat mir davon berichtet, dass er so Schwurbler-Nachbarn hat und darunter auch extrem leidet. Ne? Man könnte ja jetzt sagen, so ja, das stört dich ja nicht, wenn dein Nachbar Schwurbler ist. Aber ja, der war da nicht so begeistert von, aus verschiedenen Gründen. Erstens erzählen die natürlich auch immer so komische Geschichten, wenn du die auf dem Flur triffst, aber die haben zum Beispiel auf dem Balkon Essigessenz stehen und das stinkt halt die ganze Zeit nach Essig,
okay,
ne? Weil ja, die damit Chemtrails irgendwie desinformieren oder abwehren, ne? Also das soll irgendwie abwehren. Und nicht nur das, die haben auch Orkonstäbe im Garten. Also da haben wir auch schon mal drüber geredet, ne? Ja. Diese Stäbe, die du da reinstellst. Und dann dachte ich so, weil wir auch manchmal hören, dass man so über die Leute sagt, ja, dann lass sie doch, ne? Also wenn die sich dann so einen Orgonstab da in den Garten stellen und dann glücklich sind, ist doch gut. Also dann haben sie einmal 200 Euro oder 4.000, was die Dinge auch immer kosten, ausgegeben, aber dann sind sie glücklich und sind geschützt vor den Chemtrails und denen kann nichts mehr passieren. Und dann habe ich so gedacht, so funktioniert das ja eigentlich nicht, ne? Die Leute kaufen ja nicht eine Sache und sind glücklich, sondern dieser Wahn geht ja immer weiter, ne? Also dann kommt ja das nächste Ding, ne? Also dann bist du vielleicht vor den Chemtrails geschützt, aber dann ist es irgendeine andere Chemikalie, die dann ausgeschüttet wird, oder dann sind es Erdstrahlen, die als nächstes kommen, und dann sind es als nächstes, wird dein Essen vergiftet oder irgendwie sowas. Und dann ist mir klar geworden, dass auch deswegen muss man gegen diese ganze Schwurbelei vorgehen, ne? Weil du machst die Leute nicht glücklich damit, wenn du ihnen jetzt einen Aluhut aufsetzt, sondern du förderst nur noch diese Psychose immer weiter und diese Wahnvorstellung. Das wird nur immer schlimmer dadurch.
Ja, das.
Tja.
Ja. Man weiß nicht, was man, also ich hab teilweise wirklich das Gefühl, dass man als normal denkender Mensch irgendwie schon fast machtlos geworden ist. Mhm. Also weil es so viel Scheiß einfach gibt und so verbreitet und teilweise auch so tief, also so tief bei manchen Leuten verankert ist. Naja.
Naja, ist schon spannend. Also wie auch Informationen verbreitet werden. Dann, gut, ja, reden wir vielleicht mal irgendwann anders drüber. Müssen wir jetzt nicht runterziehen. So, machen wir Hausmeisterei noch.
Ja, bitte.
Wobei wir im Prinzip haben, das Einzige, was uns jetzt, glaube ich, gerade einfällt, ist nochmal auf den Golden Blogger Abstimmung hinzuweisen. Ne? Also ab dem, ab nächsten Donnerstag, wann war das nochmal? 23. Ich gucke nochmal eben nach. Ab 22. April, Donnerstag, gibt es einen Link hier in den Shownotes, wo ihr bitte für uns abstimmen mögt, wenn ihr denn mögt. Und ansonsten gehen wir euch damit auch nochmal in den sozialen Medien auf den Sack. Genau, aber das ist es eigentlich gerade, oder? Fällt dir sonst noch was ein?
Ja, der Livestream fällt damit halt weg. Ne? Das hatten wir aber schon gesagt.
Genau.
Der Weil Livestream, das zeitlich,
den kriegen
also zeitlich
wir, glaube ich,
kollidiert.
Müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir irgendwie einen Ausweichtermin, der für dich möglich wäre, irgendwie.
Gucken wir mal. Das kriegen wir hin, das müssen wir dann kurzfristig machen.
Genau.
Wenn wir gewinnen, wenn ihr fleißig.
Oh Gott, ist das schäbig.
Ja. Nee, natürlich. Ja. Wir gucken mal. Also ich glaube, da finden wir was.
Genau.
Da finden wir einen Ausweichtermin. Okay.
Okay, dann war das Minkorrekt Folge 189 vom 20.04.2021 und wir gehen raus mit einem Musikstück, Von guten Bekannten, nämlich von der Marsh Family, die hatten wir vor zwei Sendungen, glaube ich, schon mal. Das ist diese Familie, die gerade in Großbritannien irgendwo in der Isolation sitzt, also genauso wie wir alle, nicht mehr und nicht weniger, und aber immer mit der gesamten Familie Musik aufnimmt, und ich fand die so dermaßen gut vor zwei Sendungen schon, dass ich mich durch ihr gesamtes Portfolio gehört habe, und da einen musste ich jetzt einfach noch spielen, nämlich Goodbye Pandemic Road als Variante von Goodbye Yellow Brick Road. Genau, zwei Corona-Lieder aus aktuellem Anlass heute. Bleibt gesund und wir hören uns spätestens in zwei Wochen und sehen uns vielleicht sogar ein bisschen früher.
Bis dann.
My old man,
the winter had felt like forever. We didn't like missing school.
So in the present, as our lives reopen, we'll enjoy the fact that relaxing the rules.
Campagna is campaign.
All of them end with you cackling.
She's brilliant.